Lukas, ich zähle mal kurz auf in aufsteigender Reihenfolge nach dem Grad der Unmöglichkeit, was in unserer längeren Podcast-Pause alles passiert ist. Erstens, Donald Trump wurde zum zweiten Mal zum Präsidenten gewählt, unsere Regierung ist implodiert, gleich zwei Anime von unserer nicht lizenzierten Anime-Liste wurden lizenziert und etwas so Unmögliches ist wahr geworden. Ein, ich würde es beschreiben, als absolutes Naturgesetz in Anime wurde gebrochen, nämlich der One Piece-Anime pausiert. Und gleich der doppelte Hammer der Unmöglichkeit. Währenddessen gibt es auch noch einen One-Pace-ähnlichen Neustart mit irgendwie weniger Filler oder so, was ich glaube ich viele seit jeher gewünscht haben. Und du warst natürlich auch damals 3 Wochen in Japan. Also ist schon gut, was passiert währenddessen, ne?
Ja, würde ich auch sagen.
Wir hatten letzte Woche ja, glaube ich, schon gesagt, also die zwei Anime, die lizenziert wurden, war einmal Girls Band Cry und Gridman Universe. Und das hat uns beide sehr gefreut, würde ich sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Und die Herbstseason hat begonnen, während du 3 Wochen in Japan warst. Du hast ja auch schon gesagt, du hast wenig geschaut. Heute ist der zweite Teil davon. Und was ich auch noch erwähnen will, die Herbstseason bedeutet mir vielleicht jetzt auch ein bisschen was, weil es sind jetzt 10 Jahre seitdem, also ein kleines Jubiläum für mich, ich mehr oder weniger Seasonal Anime schaue. Also Herbst 2014 habe ich angefangen, würdest du sagen. Also kleines Patschi-Patschi für mich. Und dafür ist die Season doch ganz gut, oder?
Die aktuelle? Ja, auf
Ja.
jeden Fall. Hast du dir einen guten Zeitpunkt fürs Jubiläum ausgesucht?
Ja, freut mich auf jeden Fall sehr. Gut, aber wollen wir dann gleich mal einsteigen?
Gerne. Du hast was geschaut, was ich nicht geschaut habe. Und den Satz werden wir heute öfter hören. Ja, tatsächlich kommt jetzt so ein bisschen es zu tragen, dass ich tatsächlich wirklich nicht viel geschaut habe in der Zwischenzeit. Ja, dann erzähl doch mal.
Richtig, was mich auch hier ein bisschen gewundert hatte, weil es geht um After School Hanako-kun, der zweite Teil. Es gab ja schon mal so 4 Folgen. Und ich sag schon 4 Folgen. Das ist ja so ein bisschen ein kleines Spin-off von After School Hanako-kun. Ich muss doch gerade mal gucken. Ich glaube, heißt es nicht anders? Oder heißt es einfach so.
Ich glaube, Toilet Bound ist
Ach,
normal.
genau, darum. Ich war gerade verwirrt, genau. Und sowohl in der ersten Staffel als auch jetzt in der zweiten Staffel sind es halt nur 4 Episoden und dann sogar nur 10 Minuten. Aber du hast ja gesagt, du hast einen guten Grund dafür. Zweite Staffel von Toilet Bound Hanako-kun wurde angekündigt und dann kannst du die zwei Sachen auch zusammen gucken.
Genau, das war so meine Idee. Ich warte einfach, bis das alles zusammenkommt und dann schaue ich diese 40 Minuten einfach mal weg. Vor allem, weil gerade das Wöchentliche bei diesem Afterschool hat mir schon in der ersten Iteration von Afterschool nicht so gut gefallen.
Ja, dieses Mal, ich würde 2 Folgen ein bisschen mehr hervorheben. Also ich werde jetzt auch nicht viel drüber reden, weil es gibt nicht viel drüber zu reden. Ein paar Sachen waren halt so nette Gags, wo dann irgendwie so ein bisschen Geschlecht geändert wurden von ein paar Charakteren. War jetzt nicht so interessant. Die erste Folge, es geht nämlich dann einmal, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, unsere Hauptfigur hat so eine Freundin, die mega beliebt ist und so ein bisschen die Schulschönheit ist. Und der eine Geisterjäger hat ja so einen großen Bruder, in den auch unsere Hauptcharakterin so ein bisschen verliebt ist oder ihn halt so ein bisschen anhimmelt. Also so ein Ikemen. Und die beiden haben interagiert miteinander. Und das fand ich ganz nett, weil man hat gemerkt, okay, die haben sich so gefragt, so, hast du mich? Nee, wir sind uns einfach nur egal. Aber er hilft dir dann so ein bisschen, als sie angemacht wird. Und da fand ich die Chemie zwischen den beiden, ohne Romance einfach nur, weil sie beide gut aussehen sind vielleicht, dass es eine gute Freundschaft werden könnte. Und das hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Und die letzte Folge, das war so ein bisschen ein Hotel, alternatives Universum. Das hat mir richtig gut gefallen. Unter anderem erfahren wir dann, glaube ich, auch, dass Nenes Nachname Joestar ist. Und da will ich vielleicht nicht zu viel verraten. Wenn du das dann schaust, kannst du dich vielleicht daran zurückerinnern, was ich damit gemeint habe und kannst mir dann zustimmen.
Wahrscheinlich.
Genau.
Da gibt es so eine Geheimtechnik wahrscheinlich.
Ende der Folge. Gut, aber jetzt, was wir beide gesehen haben.
Ja, genau. Wir haben beide in die zweite Staffel von Sword Art Online Alternative Gun Gale Online geschaut.
Was ein Name.
Die Titel werden auch immer länger. Ich freue mich schon auf die Alternative zur Alternative. Ich glaube, letzte Woche haben wir schon mal kurz drüber gesprochen, zumindest als wir über Shangri-La Frontier gesprochen haben.
Ja.
Ja, genau. Und da habe ich ja schon gesagt, ich warte darauf, dass die Folgen auf Deutsch rauskommen. Also das ist tatsächlich für mich genauso wie bei Shangri-La. Einfach weil das ist halt so schön, diese Game-Action. Das ist auch ein Anime, der einfach schön dieses Spielgefühl darstellt. Und es ist auch was, was so ein bisschen, ich will nicht sagen dumm, aber so ein bisschen seichter ist, damit man dann, das kann man dann auch auf Deutsch schauen, das kann man dann auch ein bisschen nebenbei schauen. Wenn die Taktik besprochen wird, kannst du vielleicht kurz am Handy daddeln und dann, wenn es in die Action geht, weißt du Bescheid, okay, jetzt kann man ja wieder zugucken. Ja, und dafür ist das halt optimal, also ähnlich wie Shangri-La einfach.
Genau, hier fand ich auch echt gut, dass gleich in die Action so losgeht. Also es gibt, ist nicht viel Vorgeplänkel, sondern gleich in der ersten Folge beginnt dann das neue Turnier.
Ja,
Das
du
fand
wirst
ich.
recht schnell abgeholt. Das
Ja.
sind die starken Leute, die haben letztes Mal gewonnen, die haben vorletztes Mal gewonnen. Jetzt geht's rund.
Richtig.
Und das ist ja auch gut so. So Exposition schnell abhandeln und dann go.
Wenn du jetzt auf Deutsch geschaut hattest,
Ja.
wie weit sind die? Sind die simultanmäßig?
Bei den Sonderregeln.
Okay, also gut. Ich bin aktuell und das Turnier ist vorbei, gerade in der letzten Folge gegangen. Gut, dann will ich natürlich auch nicht dich zu viel spoilern. Was ich sagen kann, auf jeden Fall das Machine Gun oder die Maschinengewehrtypen sind das Beste.
Ja,
Beste Team
das war
einfach.
auch in der ersten Staffel schon so.
Ja, also die sind echt super. Das Game Design ist echt eher meh. Also wie der Scan funktioniert, als auch so ein bisschen, was jetzt wie die Sonderregeln funktionieren, was dann noch so passiert, fand ich schon so ein bisschen so, hä, das ist ja mal schon ein bisschen dumm eigentlich. Und gerade wenn man dann auch noch irgendwie Überraschungen machen will, fand ich dann einfach so, oh nee, das ist ja mehr ein mega dummer Twist und sowas. So fand ich ganz süß, die ein oder andere Person, gerade auch, also Pitu hat so ein paar Dinger, oh, wo sie dann so, oh nein, ich wollte ihnen drei Teile schneiden, ich bagger, bagger, wo sie dann so cute hochspringt, oder zum Beispiel auch Mio, die ja auch so ein bisschen leicht verrückt ist, also die kleine zweite Lolli, zumindest im Game,
Leicht.
ja, hüpft dann so auf das Karussellpferd, als sie sich ausruhen wollen, wo dann so ein Karussell steht, was ganz cute war. Ich kann sagen, die letzte Folge, also wo dann so ein bisschen die Climax ist, ist auf jeden Fall wieder diese geile, dumme, over-the-top-Action. Also wenn wir dann
Ja, aber das will man ja auch,
richtig zum
oder?
Rückblick kommen, da habe ich endlich gefreut, ach endlich, gerade weil auch Len die ganze Zeit über so ein bisschen so, meh, ich weiß nicht, weil sie so zurückhalten wollte eigentlich nie sowas. Und da war es wieder so ein bisschen Psycho-Len, die da war. Aber so ein bisschen das Climax-Duell zwischen ihr und den Personen am Schluss war eher so, plus dann so ein bisschen Pituas Trauma-Ding war mir ein bisschen zu edgy gewollt. Das war nicht so meins, muss ich sagen. Ja, das heißt aber, du warst zum Beispiel schon bei der Szene, wo hier das Team von Len gewinnt bei Doing Absolutely Nothing, oder?
Ja, wo alle anderen sich gegenseitig ausschalten.
Ja.
Und dann fahren sie da durch. Hä, haben die sich gegenseitig geschaltet? Was war da denn los?
Ja. Aber gut. Kann sich auf jeden Fall schon ein bisschen drauf freuen. Und die letzten 4 Episoden, also nach 8 Episoden kann ich sagen, ist dann so der Arc vorbei. Und jetzt nochmal 4 Episoden neuer. Mal schauen, was da auf einen zukommt. Habe ich auf jeden Fall
Ja, ich
ganz
freue
gut
mich schon
Lust.
drauf.
Ja.
Ja. Ist ja eine ganz gute Show. Da kann man sich auch ein bisschen investieren.
Ja, und jetzt eine Show, die ich nicht gesehen habe, ist die auch gut.
Ja, es geht um, ich weiß nicht, der englische Titel ist ein bisschen doof. Der englische Titel ist You Are My Servant. Der japanische Titel ist Kimi wa Maid-o-sama. Also du bist Maid-sama. Ja. Gut, also, worum geht's? Im Prinzip, wir haben unseren Main Boy, Hitoyoshi, der ist so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, er ist super schwach charakterisiert, kann man, glaube ich, ohne zu übertreiben, erzählen. Die Serie startet eben mit ihm in dem Haus seiner Eltern, überall liegen so Mülltüten rum. Und du denkst ja, was bist du denn für einer? Was ist da los? Das ist die einzige Charakterisierung, die wir mehr oder weniger von ihm bekommen. Aber es ist auch nicht wichtig. Das Wichtige ist Yuki. Und zwar klopft sie bei ihm an, im kompletten Maid-Outfit, und sagt so, hey, mein Master hat mir gesagt, ich soll für dich arbeiten. Und er so, keine Ahnung, was du willst. Ist schon dabei, sie wieder nach Hause zu schicken. So gar kein Kompromiss. Sie weiß offensichtlich nicht, wo sie hin soll. Und er, ja, keine Ahnung, verpiss dich einfach. Aber er geht ihr natürlich hinterher, weil sie was vergessen hat. Und sie rettet ihm das Leben. Er sagt, okay, also jetzt muss ich. Und bietet ihr an, hey, du kannst doch hier als Maid arbeiten. Das Outfit hast du ja schon. Stellt sich raus, Yuki ist eigentlich eine Kopfgeldjägerin. Also, wer kennt's nicht? Maids in Anime, das hat irgendwie was Besonderes. Da sind in der Regel dann irgendwelche Elite-Kopfgeldjäger oder Best Girls dahinter. Genau. Das ist so ein bisschen die Prämisse. Und das Ganze ist so ein bisschen Slice of Life-ig. Sie ist halt so ein bisschen coolere, was ganz gut funktioniert, weil sie weiß nicht so, wie normale Leute leben. Sie ist komplett überzeugt von der Tonkatsu-Soße, von dem lokalen Tonkatsu-Vertrieb, also von der lokalen Metzgerei so. Das ist alles super cute. Dann werden neue Charaktere eingefügt. Es kommt so eine Lolli dazu, ich glaube, sie ist sogar seine Schwester. Ich bin mir nicht 100% sicher, weil die wohnt auch nicht da.
Also hier steht schon mal jemand mit dem gleichen Nachnamen.
Also das ist die auch,
Okay.
Rico. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob es seine echte kleine Schwester
Ja,
ist.
blood related.
Aber auf jeden Fall, die haben dann so ihr Slice of Life zusammen. Dann kommt noch eine andere Killerin dazu, die versucht, Yuki so ein bisschen rauszulocken, indem sie ihn auch entführt. Ich finde, die ist sogar einer der besten Teile, weil sie halt so ganz eindeutig zeigt, wie nicht ernst das ist. Also Yuki auch. Yuki ist auch so eine Figur, wenn es irgendwie um körperliche Herausforderungen geht. Sie ist einfach in allem Gott-Tier so. Rennt hinter einem Motorrad hinterher, springt auf ein Dach, um das Motorrad auf dem Dach zu überholen und dropkickt dann den Fahrer runter. So, das meine ich. Das Niveau von körperlich so Gott-Tier. Ja, und die andere Killerin ist halt ähnlich, nur halt nicht ganz so krass, muss ja sein, damit Yuki auch Hitoyoshi retten kann. Im Endeffekt, das ist so ein ganz cutes Slice of Life, Comedy-mäßiges Ding. Es hat ein ganz klein bisschen Action, aber im Großen und Ganzen, ja, das ist halt so ein bisschen Fluff, den ich mir mit in die Season geholt habe. Ob ich das jetzt empfehlen würde, weiß nicht. Also wenn ihr wirklich euch Character Design von Yuki anguckt und sagt, boah, sie ist super cute, kann man das schon machen. Ihr werdet aber halt mit Hitoyoshi keine Figur finden, sondern einfach so ein Self-Insert. Und ja, dann könnt ihr da halt mitgehen. Wie gesagt, ich finde es so mittelmäßig gut, aber schau halt noch weiter. Und entsprechend kann man da, ja, ich kann da auch nicht gar nicht so viel sagen. Deswegen bin ich dazu übergegangen, so ein bisschen Summary zu machen, was ich ja normalerweise nicht mache. Ich glaube, das merkt man.
Ja, also bei mir ist es halt hinten runtergefallen, weil um was es da geht, hat man schon öfters mal gehört. Ich wollte halt so
Ja.
abwarten, okay, ich habe jetzt auch
Ich finde
andere
halt.
Romcoms, ob dann noch irgendwas Besonderes also dran ist oder so, das wäre jetzt auch so ein Titel gewesen, den ich wahrscheinlich auch nur während dem Spülen oder sowas dann mal weitergeguckt hätte.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe halt einfach so ein bisschen Pet-Peeve für diese Handlung,
Okay.
für dieses Killerin, die versucht, das normale Leben so zu erlernen. Auch Violet Evergarden geht so
Ja,
in
richtig, ja.
den Pet-Peeve und es gibt auch noch einen Haufen andere, mit Sicherheit.
Was man vielleicht den Leuten empfehlen kann, ist zumindest das Opening. Ending ist zwar auch gut, aber gerade das Opening anzusehen, weil das ist
Ja, das ist
schon
wirklich gut.
einer der besseren diesen Jahres. Das ist richtig
Die
schön
Serie an sich
interessant.
ist auch nicht super schlecht animiert oder so, aber ja, qualitätstechnisch ist das einfach alles im Mittelfeld. Also, egal welchen Aspekt du jetzt anmerken würdest, ich würde sagen, ja, ist so im Mittelfeld.
Okay.
Ja, entsprechend, es macht halt nichts besonders herausragend gut, es macht nichts besonders herausragend schlecht, deswegen genau mit. Steht bei MALB auch bei 7,15. Und ich glaube,
Jo.
das ist wirklich sowas, wo die meisten. 7 ist sowas, wenn die Leute, was die Leute vergeben, wenn sie was Durchschnittliches sehen, was sie jetzt nicht schlecht finden oder so. Was so ein bisschen, naja. Genau, dann können wir, glaube ich, weitermachen mit deinem Villainous Arc.
Oh, nice. Also, jetzt geht's schön in den Villainous-Block, beziehungsweise den Block für die weibliche Zielgruppe, toxische Beziehungen, komische Altersunterschiede, genau mein Ding. Das erste davon ist...
Also, Leute, wenn ihr richtig toxisch seid, Julian ist bereit für euch. Das ist genau sein Ding.
Also, the Do-Over-Damsel conquers the Dragon Emperor. Will ich schon mal sagen, ich fänd's echt gut... Regression, Villainous, Otomo Isekai Rofan-Genre. Regression heißt ja so ein bisschen, dass man nochmal entweder in die Zeit zurückgeht, nochmal sein Leben leben kann, so ein bisschen, dass man auch schon weiß, welche Entscheidungen getroffen werden und so weiter. Do-Over-Damsel als Genrebegriff würde ich gerne dafür etablieren. Das beschreibt es ja perfekt einfach, oder?
Ja, der Titel sagt schon ziemlich genau aus, was man zu erwarten hat.
Ja, gut, aber... der Titel ist vom von der gleichen Autorin wie I'm the Villainous, so I'm Taming the Final Boss. Weiß ich gar nicht, hast du den kurz...
Den habe ich, glaube ich, gesehen.
Eine Episode aber oder so?
Nee, ich glaube, den habe ich sogar weiter gesehen.
Okay.
Ich muss gerade noch mal kurz gucken, erzähl du ruhig weiter. Aber ich glaube, diese Villainous-Sachen fließen alle auch so ein bisschen ineinander über.
Das ist natürlich korrekt, Lukas. Okay, worum es grob geht. Es fängt damit an, unser Hauptcharakter ist 16 Jahre alt und wird gerade von ihrem Verlobten, dem Prinz, mehr oder weniger gejagt und danach umgebracht, weil sie entdeckt hatte, dass er Lannister-mäßig Inzest mit seiner Schwester hat.
Wie sucht man denn nach Taming the Final Boss? Erzähl ruhig weiter, ich bin gerade nur
und etwas in dem Moment, als unser Hauptcharakter Jill stirbt, wacht sie dann wieder auf, als sie 10 Jahre ist. Und zwar ist es auch an dem Tag, an dem Abend, wird mehr oder weniger die Verlobung mit dem Prinz bekannt gegeben, wo sie jetzt natürlich sagt, oh, das ist natürlich der Zeitpunkt, wo ich versuchen muss, auszusteigen, sonst geht das alles schief.
Also ich habe Villainous, Taming the Final Boss, bis Folge 7 geschaut und dann getroppt.
Okay.
Weiß aber nicht, warum ich da so lange dabei geblieben bin.
Du kannst dich irgendwie dran erinnern.
Ja.
Weil zumindest...
Aber gut, man muss halt auch wirklich sagen, die Dinger verschwimmen ineinander. Also, das ist gar nicht böse gemeint, aber es ist halt so.
Ja, aber hier konntest du, glaube ich, so ein bisschen sehen, dass da der Hauptcharakter auch von Villainous, so I'm Taming the Final Boss, sie wäre ja auch so bisschen kompetenter und gewillter für Dinge zu tun, manchmal ein bisschen lustig. Also sie hat ein bisschen mehr Charakter gehabt als viele so Charaktere, finde ich. Und das merkt man hier auch so leicht, aber ich würde sagen, Jill als Charakter ist auf jeden Fall weniger stark. In der vorigen Zeitlinie war es auch so, dass es Krieg gab zwischen dem Land Königreich, wo Jill gelebt hatte, als auch dem Nachbarland gegen den Drachenkaiser. Und in der ersten Folge ist es halt so, dass Jill dann versucht, dem Prinzen auszuweichen, die Verlobung nicht zu kriegen und stellt sich dann irgendwie an eine Person, die man nicht so ganz sieht und sagt so, hier, ich kann dich gar nicht heiraten, weil ich habe mich in diesen Mann verliebt und verlobt, wie auch immer. Und das ist dann zufälligerweise dieser Drachenkaiser, der dann irgendwann in 5 Jahren oder sowas gegen das Königreich Krieg führen würde. So, ich habe ja schon gesagt, toxische Beziehungen und komische Age Gaps. Ich habe gesagt, Jill ist 10 Jahre alt. Es stellt sich dann raus, dass hier Hades, der Drachenkaiser, ist 19 Jahre alt. Der ist so ein bisschen charakterisiert, der hat so ein bisschen Golden Retriever-Energie. Also auch so ein bisschen Male-Wife, Hausmann, der kocht dann auch immer für sie und backt für sie so ein bisschen. Aber er hat auch dann halt so, weil, das ist so das Ding, sie möchte dann versuchen, dass er nicht zum bösen Drachenkaiser wird, der halt dann das Königreich angreift, weil irgendwie so ein paar Ereignisse passiert sind, weshalb er dann einfach mega böse wird oder zumindest Leute verloren hat, keine Ahnung. Und darum er dann Rache will oder so. Genau, aber das Age Gap ist halt, man könnte ja denken, okay, sie ist halt 10 und er ist 19, weil er betont dann auch extra, okay, du bist zum Glück jünger als 14. Und es wird auch extra so 2-3 Mal von ihm richtig betont, was man dann schon so denken kann, okay, das muss irgendwie einen Grund haben. Und er wird auch extra so unschuldig charakterisiert, dass er auch so ein bisschen hier Romanzen aus Büchern und so weiter kennt. Das Ding ist aber einfach, auch wenn es dann sogar erklärt wird, weshalb das so ist. Weiß nicht, ob du es wissen willst oder ist nicht großer Spoiler, ist glaube ich in Episode 3 oder 4 wird es kurz erklärt. kommen dann so ein paar Sachen dabei, wo ich denke so, ja, okay, nee, ihr könnt euch halt nicht rausreden. Erstmal, Lukas, was findest du schlimmer? Age Gap 10 zu 19 oder 16 zu 40 Jahren?
16 zu 40 ist schon unangenehm. 10 zu 19 ist halt illegal.
Das nee, Geile,
obwohl 16 zu 40 ist, glaube ich, auch illegal, oder?
Wahrscheinlich. Also, ich will ja auch nicht diese moralische Frage stellen. Ich habe gedacht, du willst vielleicht abblocken. Aber gut.
Moment. Es gibt doch dieses. Nee, also 16 zu 40 ist halt auch brutal. Hä? Nein, das geht einfach beides nicht.
Ja, weil.
Also so mit 10 und 19 kann ich noch so sehen, okay, so in 9 bis 10 Jahren könnt ihr zusammen sein. Dann ist irgendwo. Oder. Moment, 10 Jahre später ist sie 20, er 29. Ist das fein? Ich glaube schon. Aber 40 und 16, damit das fein ist, 10 Jahre, dann ist er 50, sie 26, fühlt sich auch nicht so fein an. Hä, das ist beides scheiße. Was erzählst du denn?
Ja, denn, also, als sie sich dann treffen, er findet es halt toll, dass sie ihm so einen Antrag gemacht hat. Wie gesagt, er ist so wieder auf Unschuld gemacht. Beim ersten Gespräch sagt er auch extra so, er ist froh, dass sie so jung ist. Sie hätte auch 2 bis 3 Jahre jünger sein können. Du bist so, oh nein, Leute, bitte nicht. Plus, er sagt es halt, dass sein Vater war ja. Mit 16 Jahren und 40 Jahren. So, okay, ich spoil das jetzt einfach mal kurz raus. Und zwar, es geht halt darum, das ist jetzt in Episode 3 oder 4 wird es etabliert, es gibt so einen Fluch, die Göttin irgendwie von dem Königreich von Jill hat sich irgendwie unsterblich in den Drachenkaiser verliebt und hier Hades ist jetzt so die Inkarnation des Drachenkaisers, der hat jetzt auch so dann so einen kleinen Drachen, den nur er, plus dann halt Jill, nachdem sie den Ring der Drachenkaiserfrau kriegt, dann auch sehen kann. Und diese kann Besitz ergreifen von Mädchen, die älter als 14 sind oder so. Irgendwie sowas. Ja gut, weiß ich jetzt nicht, ob das so hat für mich nicht so ganz geklappt. Ist so, okay, gut, aber dann, okay, könnte man denken, gut, er wollte ja nur, dass sie halt so jung ist und halt auch starke Magie hat, ist in Ordnung. Und dann irgendwann vielleicht trennen die sich oder wie auch immer, das ist ja öfters mal so, auch politische Ehe oder ich habe ja genug Villainous-Sachen geguckt, dass die halt dann nur so sich verheiraten, um irgendwie andere Verlobte wegzuhalten oder wie auch immer. Lukas, die haben sich jetzt schon mehrfach geküsst und er hat sie auch schon mehrfach, ohne dass sie wusste, dass sie gleich geküsst wird, geküsst. Und da denke ich mir so, nee Leute, das könnt ihr gerade nicht süß machen. Ich weiß zwar, dass sie innen drin 16 ist, aber das ist halt alles schon einfach ein bisschen weird. Das tut mir ein bisschen leid. Genau, ja, aber ja, ich bin das auch. Alles also schon.
Insgesamt ist das alles ein bisschen weird, was du dir da anschaust.
Ja, aber
ja.
So als ja, Regression, Villainous, ja, ich weiß nicht, ob man sie als Villainous bezeichnen kann, vielleicht so ein bisschen, also das hat man jetzt so Rofan, Romance Fantasy, funktioniert es ganz gut. Es sieht, wir hatten ja schon gesagt, JC Staff hat, keine Ahnung, 14 Serien diese Season oder so. Dafür sieht es ganz gut aus. Also besser als so die meisten bisherigen, so was in Otome Isekai reingeht, ist halt, was mir aufgefallen ist, die haben so ein auffälliges Animationstiming, gerade so Schnitte für Comedy und Bewegung hin und her. Das ist so recht schnell und manchmal ein bisschen abgehackt, was für mich funktioniert, aber ein bisschen ungewohnt ist. Und bis jetzt auch so, was es mit der Action und so weiter geht, finde ich bis jetzt eigentlich auch ganz gut. Also nachdem sie den Ring bekommen hat, kann sie halt irgendwie so ein Schiff werfen oder eine Kanonenkugel in der Luft schlagen. Als sie dann, oder als dann zum ersten Mal das passiert mit dieser komischen Yandere-Göttin, die befindet sich dann so in einem Speer oder so, der sich auch multiplizieren kann, da hat sie dann gekämpft, und da war auch so ein geiler Hype-Moment, wo sie dann einfach so, okay, wir regeln das jetzt Frau zu Frau und wirft ihr eigenes Schwert weg, fand ich ganz nice. Plus, es ist so ein bisschen die Flugschule von Jojo, auf einmal können alle Magier fliegen in der Episode 6 oder so, gut. Und so, bis auf halt dieses weirde Element, gefällt mir der Rest außenrum eigentlich ganz gut. Was ich noch hervorheben will, positiv, die Lokalisierung. Da gibt's so ein Ding, wo ich jetzt echt sagen muss, ey, das ist echt so ein richtig cooles Beispiel für Lokalisierung, wie die zu etwas beitragen kann, was wenn man es halt so normal einfach nach den Namen lokalisieren würde, ein bisschen schwierig ist. Denn es gab so eine Szene, wo sie sagt, okay, wie ist denn dein Name? Er sagt Werther. Ah, okay, passt ja. Das Original hieß halt natürlich nicht Werther, also er hieß irgendwas anderes, also hat man gehört, als er darüber geredet hat. Aber der Gag war so ein bisschen, weil er war ihr Werther. Und der Gag auch innerhalb von Japanisch war so, dass halt, glaube ich, er den Namen getragen hat, der irgendwie sowas aussagt. Das heißt, es wurde halt so übertragen mit, okay, es soll halt so sein, dass sie das lustig finden, dass der Typ so ihr Werther war, der auch so ähnlich heißt oder irgendwie sowas aussagt. Und da muss ich mal sagen, okay, das hätte ich halt sonst nicht verstanden. Also es wurde zum Beispiel auch online beim Englischen oder sowas kurz erklärt oder so. Und im Deutschen hat man das gut mit dem Werther übersetzt. Fand ich als Lokalisierung echt cool. Also für mich ist auf jeden Fall eine der besseren in die Richtung. Man muss halt mit dem Age Gap leider ein bisschen klarkommen, dass es alles ein bisschen komisch ist.
Ja, es hört sich wirklich alles auch nicht so gut an.
Ja, und dadurch, dass sie es halt dann auch so, weil sie vorher halt Militäranführerin war in den Kriegen vorher und dann läuft sie halt immer so ein bisschen militärisch drin rum als Zehnjährige. Gut, dann I'll Become a Villainess Who Goes Down in History ist eine meiner, ja, wenn ich irgendwie so Otome Isekai empfehlen würde, wäre das einer, die weiter oben wäre. Da habe ich zumindest die Manga-Adaption vorher auch gelesen, da habe ich mich drauf gefreut gehabt. Hätte ich auch Schwierigkeiten gehabt, wenn du mich am Anfang gefragt hättest, ob ich es dir empfehlen würde, weil es hat vom Pacing her, es braucht ein bisschen, bis man endlich mal zu dem kommt, was es dann für mich auch gut gemacht hat. Worum es da ein bisschen geht, das ist jetzt ein typischer Otome Isekai, also unser Hauptcharakter wird Isekai in halt so ein Otome Dating Game, aber halt als Villainess, was ja so der Standard ist für diese Otome Isekais. Und sie hat aber immer die Schurkin, also die Villainess, bewundert und freut sich, dass sie das ist und will dann halt auch dem Ganzen gerecht werden. Genau, es beginnt halt leider, was öfters mal so bei diesem ganzen Otome-Isekai-Genre und so weiter ist, wenn es als Kind, wenn so ein Kind-Arc drin ist und der zieht sich halt so ein bisschen die ersten 1, 2, 3, 4 Episoden. Also ich muss sagen, es wird erst richtig interessant für die Sachen, die ich cool finde, ab Episode 6 und dann die 5 Folgen davor können gut sein für die Leute, die so das Genre und so weiter mögen. Darum bei dir, dass du da 5 Episoden gucken müsstest, das könnte ich mir nicht vorstellen. Ich war ein bisschen enttäuscht von den Charity-Designs. Gerade der Prinz und die Brüder, das ist alles mir so ein bisschen zu eckig. Und gerade auch sie, als sie dann später 16 ist, wo sie dann ein bisschen erwachseneres Design hat. Als sie zumindest kurz Close-Up drauf hatten, fand ich es ganz schlimm. Aber später, zumindest in Animation, war es auf jeden Fall besser. Worum es halt einfach so ein bisschen geht, also jetzt grober Schnitt, also sie will halt beste Villainess sein. Was für sie das so ein bisschen ausmacht, ist, dass eine Villainess nicht einfach nur böse ist, sondern dass eine Schurkin Autorität und Stärke projiziert. Gerade wenn es auch so ein bisschen um die Dynamik mit der Heldin geht, die ja bürgerlich ist und sie ist halt adlig. In den Settings ist oft auch, dass Magie nur von Adligen beherrscht werden kann. Das heißt, da ist dann auch automatisch so ein bisschen, wie der Stand, wie die verschiedenen Stände sind, in der Bevölkerung natürlich was ganz anderes, als wenn es jetzt nicht irgendwie Gott gegeben ist oder so. Und da finde ich halt einfach das Besondere einmal halt sie, dass sie jetzt nicht irgendwie so nur einfach irgendwie die bösen Dinge tut und dann die vielleicht auf einmal gut sind oder so, sondern dass sie auch extra zum Beispiel, weil man wird halt schon, weil sie natürlich auch eine erwachsene Person ist, von allen anderen so bemerkt, so, oh, okay, die ist halt mega schlau, strengt sich halt an, schon sehr früh irgendwie als Kind, liest sie halt die ganze Zeit nur Bücher und so weiter, dass sie irgendwie auch mal an Politik mit dem König mal irgendwie Sachen gefragt wird oder so. Und deswegen, weil sie halt so kompetent ist, wird jetzt ein bisschen aufgetragen, weil wir haben halt die Heldin-Figur, die halt diese typische, alles läuft gut, jeder mag mich, jeder ist toll, die Stände ist alles ein bisschen doof, also so recht naiv. Und das merkt halt auch der König und nach der Prophezeiung muss halt irgendwie der Prinz die Heldin heiraten und dann so das Königreich in die Utopie führen, keine Ahnung, oder halt irgendwie besser machen, was weiß ich. Mhm. Und weil die halt so naiv ist, sagt das so, hier, versuch sie mal vielleicht ein bisschen zu überwachen und ihr so ein bisschen entgegen, also nicht entgegenzukommen, sondern so ein bisschen Gegenspielerin zu sein. Da denkt sie so, oh, dafür bin ich ja geboren. Das ist ja einfach, da kann ich ja sogar richtig gut einsetzen, was ich machen will. Und da kommt nämlich dann so ein bisschen das Ganze, weshalb ich es gut finde, wie sie halt dann in dieser Magieschule, was halt auch so das typische Setting ist, wie sie halt dann auch als Villainess agiert, dass es halt nicht irgendwie dumm ist, sondern dass sie halt echt gute Punkte überall reinbringt, dass sie ihre richtig gut wortgewandt ist. Gerade Episode 8, die jetzt zuletzt war, hat sie halt ihr Gegenüber echt mega gut einfach zerlegt, also richtig Boss-Bitch-mäßig, ohne dass du denkst, ja, okay, das ist ja aber irgendwie so Mary Sue-mäßig, es hebt keinen Sinn, was sie redet, weshalb die anderen es doof finden. Nee, immer eine richtig gute Entgegnung gehabt. Plus aber dann, für mich so ein bisschen die Schlüsselszene war es, als es ein bisschen zur Heldin geht, weil unsere Shukin, unser Hauptcharakter, wird irgendwann mal entführt, wehrt sich dann auch, befreit sich und ist kurz davor, einen ihrer Entführer, der gerade irgendwie eine Waffe ziehen will, irgendwie selbst zu töten oder so. Also sie hat dann auch irgendwie ein Schwert oder irgendwas in der Hand. Und unsere Heldin kommt dann, sieht das und fesselt mehr oder weniger mit Magie unsere Villainess, unsere Shukin. Weil sie glaubt, dass, weil sie halt vielleicht irgendwie die ganze Zeit so in Anführungsstrichen böse war, dass sie ihn jetzt verletzen will und wieso willst du jetzt irgendwie eine Person verletzen oder sowas, das ist ja böse. Und da kommt so ein bisschen Naivität, weil das ist ja oft auch das Klischee, dass die Heldin auch vielleicht jemand ist, der geistigkeit wurde, was ich, hab noch nicht weit genug, glaube ich, dann gelesen, glaube aber nicht der Fall ist, sondern dass es halt einfach in dieser Welt, was dieses Otome-Game ist, ist halt die Heldin jemand, für den immer alles glatt gelaufen ist. Weil, wenn du so ein Otome-Game hast, okay, jeder mag sie, sie hat auch irgendwie die tollen Fähigkeiten, sie kann alle vier Magien haben, sie ist zwar ein Commoner, aber jeder liebt sie auf einmal in der Schule, das ist auch so ein bisschen, sie ist halt von allen, also alle sind irgendwelche komischen Ja-Sager, dass es auch schon ein bisschen weird wirkt.
Ja, das ist aber auch so ein Genre-Trope.
Genau, aber das, deswegen, dieser Genre-Trope wird so ein bisschen jetzt erforscht, weil sie sagt dann so ein bisschen, weil sie nimmt es so ein bisschen als Selbstverständlichkeit auf, dass es auch so leicht, vielleicht so gottgegeben ist, dass sie einfach nur auf, du hättest einfach nur auf mich warten können, sollen, weil wenn ich komme, läuft immer alles glatt, dass sie halt davon einfach so ein bisschen überzeugt ist, als auch, weil sie so ein bisschen sagt, dass sie alle halt oder sie immer so freundlich ist zu allen, alle sollen sich gut verstehen, wird sie jetzt gerade auch in der 8. Episode so ein bisschen konfrontiert von unserer Villainess, dass sie halt sagt, so hier, du hast halt nur mich aufgehalten, gefesselt, nicht beide, weil ich glaube, dass du mich schon ein bisschen hast. Und dann merkt man schon so, okay, das ist auch so ein bisschen was, was diese Figur, die ja diese perfekte, naive Figur ist, schon ganz gut zugesetzt hat. Und da finde ich jetzt einfach interessant, okay, ist es halt so ein bisschen, weil es in dieser Spielwelt ist, dass es so ein bisschen schicksalsmäßig ist, dass alle sie mögen, dass sie vielleicht so einen passiven Charme-Effekt oder sowas hat, weil das kann ich zumindest aus der Manga-Adaption sagen, es wird in der nächsten Folge passieren, dass so ein paar jetzt auch so merken, oder zumindest ihr einer Bruder hat es schon so gemerkt, dass es ein bisschen komisch ist, dass alle, dass selbst er vor irgendwie ein paar Tagen das alles so toll fand, was sie naiv so vor sich hingesagt hat. Und genau, das ist auf jeden Fall, finde ich, cool. Also sie als Figur, als Villainess ist halt richtig nice. Es ist halt auch so ein bisschen leichtes Klischee, dass sie halt auch gute Dinge tut. Zwar manchmal so ein bisschen hinteraus, dass sie jetzt, okay, ich will dafür aber auch eine Gegenleistung und bla bla bla. Aber du merkst schon so ein bisschen, es ist halt dann dieses kleine Klischee so dabei. Aber gerade als sie halt einfach, ah, diese Auseinandersetzung, Episode 8 ist genau das, weshalb ich das so, diese Serie auch so gut finde, diese Villainess-Serie. Aber da haben sich halt online schon ein paar Leute beschwert. Gibt leider auch ein bisschen Age-Gap.
Komisch, das höre ich heute zum ersten Mal.
Problem ist auch ein bisschen, ich habe ja schon erwähnt, die Character-Designs sind halt ein bisschen kacke. Also der Prinz, also ich glaube, das Age-Gap ist halt so 16, also wenn sie jetzt dann, gerade in den neuesten Folgen ist sie halt 16 und der Prinz ist so 20 oder so, 20, 21. Und in den ersten Episoden war es halt, sie war 10 und er war halt 14, aber er wirkte halt vom Character-Design her so 16 oder sowas. Also da war auch schon, wo viele so gesagt haben, finden sie irgendwie das Age-Gap komisch. Da haben Leute geschrieben, er ist eigentlich 14 und so. Ja, okay, aber das wirkt halt nicht so. Gut. Ja. Und wenn ich jetzt Animation vergleichen würde mit der vorigen Serie, würde ich zwar sagen, dass das auf jeden Fall, also Do Over Damsel sieht besser aus, aber zumindest glaube ich so geschichtlich, ab Episode 6 zumindest, gefällt mir auf jeden Fall oder finde ich halt einfach Villainous Who Goes Down in History besser. Ja, also ich würde sie jetzt halt leider nicht empfehlen, Lukas. Da musst du auf Grail of Eris warten.
Okay.
Aber für mich, ich freue mich auf jeden Fall. Gut, was so ein bisschen adjazent ist. Ja. Hat vielleicht manchmal ähnliche Tropes. Du hast zumindest eine Folge geguckt. Yakuza Fiancé.
Ja.
Wie fandest du es denn?
Ich bin so mit der Erwartung reingegangen, boah, Dark Romance ist ja so ein bisschen im Moment am Kommen. Es feiern ziemlich viele Leute. Und ich habe mir gedacht, hey, ich schau einfach mal, was da dran ist. Weil so wirklich viel Dark Romance habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Vor allem, was halt noch dazu kommt bei Yakuza Fiancé, ist, dieses Yakuza-Thema ist halt, mag ich halt. Ne? Also dachte ich mir so, okay, ich schaue mir das an. Und ich habe nach der ersten Folge gedacht, na, nee, schaue ich mir doch nicht an. Das ist mir doch ein bisschen hart, zu toxisch auf beiden Seiten. Dazu kommt halt noch, dass die Animation echt, ich will nicht sagen scheiße ist, aber die ist schon nicht gut.
Ja,
Ich glaube,
ist
da werden wir uns auch
dürftig.
direkt einig.
Also,
Ja, also
so eine 5
dann
von
ist für
10
mich
würde
so
ich
ein
schon noch
bisschen,
geben.
dann ist für mich halt so ein bisschen, okay, Adaption nicht cool, Story nicht cool. Warum will ich mir das angucken? Also, wieso? Und da ist dann die Entscheidung recht schnell gefallen. Ja, eigentlich will ich nicht.
Okay.
Und deswegen gucke ich es mir nicht
In Ordnung.
an.
Ja, ist vollkommen okay.
Ja. Wie gesagt, ich wollte eigentlich mal schauen, was da so los ist, ob sich das lohnt. Ja.
Ja,
Und
aber
es ist
schön,
halt
dass du
einfach.
ausprobiert hast.
Genau.
Ich hab's halt auch so ein bisschen in Block reingenommen, weil ist halt so an frauengerichtete Medien ist halt echt auch wirklich so ein bisschen mein Ding. Gerade das Yakuza Princess Teil kommt ja auch so vielleicht so ein bisschen ins Villainous rein, gerade wenn man auch mal ins Moderne geht. Ich habe auch lustigerweise das eine oder andere, was vielleicht ein bisschen ähnlich in die Richtung geht, auch schon so ein paar Manga gelesen. Und das ist halt schon echt was für mich. Also ich habe da schon ein bisschen Bock drauf. Ist, du hast schon gesagt, bisschen einfach toxisch as fuck. Es ist halt leider auch ein bisschen lustig,
Ein
gerade in den.
bisschen toxisch as
Ja, das Ding ist halt einfach, das
fuck.
wird halt teilweise auch so übertrieben, dass es halt schon auch so leicht lustig ist und darum auch einfach richtig
Ja,
unterhaltsam. Ich komme dann so auf ein
das
paar Sachen
stimmt, das
noch.
stimmt.
In den nächsten Episoden machst du dann noch so, kommt es halt so gut. Ja, aber gut, worum es geht, kurz einfach. Wir haben Yoshino, die oder deren Großvater einer der höheren Yakuza in Osaka ist, also ich glaube gerade eins unterm Boss. Das heißt, er könnte zum Beispiel, wenn jetzt der Boss sterben würde, einer der neuen Bosse werden. Und weshalb auch immer wird von ihrem Großvater angeboten oder gesagt, hier in Tokio bei diesem Yakuza, ein guter Kumpel von mir, der auch da irgendwie weit oben ist oder der Boss, wie auch immer, der hat einen Enkel, da würden wir gern kurz so ein bisschen eine Verlobung machen. Weshalb, wie auch immer, das wird nicht so ganz erklärt. Wird halt erstmal natürlich vielleicht zur Stärkung gesagt oder auch nicht. Genau, und das ist Kirishima. Und Kirishima, auch wenn du jetzt sagst, geht von beiden so aus, das ist, glaube ich, so ein bisschen der größere Teil dieser toxischen Beziehung. Er ist offiziell noch kein Yakuza. Er macht aber eigentlich so alles, was so ein Yakuza ausmacht. Erpressung, Leute verschlagen. Und was auch immer, was da noch so alles kommt. Und weil Yoshino zuerst so ein bisschen wirkt, sie kommt zwar so ein bisschen aus der Yakuza-Familie, aber weil ich sag ja auch, Yakuza Princess ist ja auch öfters mal der Trope, dass sie halt so ein bisschen von allem weggehalten wurde. Das heißt, sie ist auch leicht vielleicht naiv, was da auch so ein bisschen so wirkt auf den ersten Blick. Und Kirishima dann, nachdem er irgendwie so ein paar Typen verprügelt und blutig schlägt, sich auch sagt, so hier, du kannst gerne deinen Körper verkaufen, ich habe keinen Bock auf dich, was bist du denn für so ein naives Dummerchen, wenn du zumindest einfach nur, wie hat er gesagt, oberflächlich wärst, wäre für mich schon okay gewesen. Aber das lässt natürlich Yoshino nicht auf sie sitzen, weil sie hat auch so ein bisschen die Persönlichkeit, dass sie halt dann so, okay, nee, das lasse ich mir nicht bieten. Und ich sag mal, ihre Yakuza-Seite hat sie auch. Weshalb sie dann in der ersten Folge auch sagt, hier, ich habe meinen Körper angeboten, ich habe nämlich eine Niere verkauft. Und danach sagt Kirishima, ich will, dass mein Leben ruinierst. Lass uns heiraten. Nachdem sie ihn auch angeschnauzt hat, genau. Und dann geht's halt so ein bisschen einfach Yakuza-mäßig, wird man halt so ein bisschen unterwegs geschoben. Genau, ja, also, auf den ersten Blick hatte ich schon auch gedacht, okay, gerade der CEO von Kirishima ist halt einfach dieser schleimige Typ, den ich auch in anderen Werken meist nicht mag und ich wusste nicht so, okay, aber da habe ich jetzt gemerkt, okay, der passt sehr gut dazu. Aber Lukas, ja, die toxische Beziehung ist halt schon so. Es gibt dann halt so die ein oder anderen Dinge, okay, sie müssen halt dann so ein anderes Mädel finden, die halt untergetaucht ist, weil sie wahrscheinlich von irgendwie einer anderen Mafia oder sowas Geld geliehen hat und jetzt dann irgendwie die eine Organisation irgendwas schuldet oder so. Und dann meistens, wenn es dann so hochkocht, kommt dann auch Yoshinos Yakuza-Seite, wo sie halt auch mal Leute verprügelt oder keine, oder nicht krass verprügelt, aber halt da irgendwie abgeht. Kirishima, der die ganze Zeit irgendwie auch Informationsnetzwerk hat, Leute gegenseitig erpresst, um am Schluss nach 3 Folgen irgendwie sein Plan ist aufgegangen. So Sachen. Wir kriegen auch noch weitere Charaktere. Aber ja, wenn es um die Beziehung geht. Halt schon so gut. Also, wir haben ja schon im Opening, dass man sieht, dass zwei Personen Sex haben. Kann ich auch sagen, okay, Kirishima hat halt mehrere Sidechicks, also er hat auch während er dann mehr oder weniger sich in Yoshino verliebt hat, hat er noch Sex mit mehreren Frauen. Eine Episode fängt damit an, also es ist wirklich die erste Szene, das ist noch nicht mal das Opening, es fängt damit an, dass er eine Frau oral befriedigt. Und er sagt zum Beispiel auch, ist okay für ihn, wenn Yoshino ihn betrügt. Er will aber zusehen. Er will halt Netorarit werden. Dann denke ich mir auch so, okay. Das sagt, glaube ich, schon einfach alles über diese Serie aus. Das ist halt schon teilweise zu übertrieben. Gerade dann auch ihre Freundin. Also sie halt dann mit Tsubaki ist so eine Freundin von ihr, die halt Yoshino dann so wieder trifft. Die ist auch so ein bisschen, dass sie halt einfach keine Ahnung, wie viele Männer sie hat und sich dann auch überlegt, ob sie halt mit Kirishima zusammenschlafen will, damit die halt, ich weiß nicht, ob es ein deutscher Begriff ist, aber halt sie mit dem gleichen Typen geschlafen haben. Und dann denkst du ja so, okay, gut. Und dann gibt's halt noch die brutale Seite mit irgendwie Yakuza-Geschäften und hier, es wird bald vielleicht Krieg geben, weil irgendwie die Person, will jetzt irgendwie da was machen und die machen sich bereit und so Sachen halt. Für mich aber, weshalb ich es halt so liebe, ist halt einfach so ein bisschen Boss Bitch Yoshino ist halt super, finde ich halt. Einmal, weil sie halt ihre naive Seite hat, als auch wenn sie halt mal richtig geil durchgreift. Ihre Fashion ist halt on point. Das ED ist halt auch schon so geil mit dem Tanzen. Wo ich auch denke, einfach dieser Beinausschnitt ist halt einfach großartig. Also fashionmäßig ist Yoshino einfach. Und ja, dadurch, dass sie ja auch ein bisschen sagt, dass sie Rache will. Also zum Beispiel in der neuesten Episode und so weiter sagt sie halt so, okay, nur weil ich eine längere Zeit lieb war, glaubt jetzt jeder, kann mich herumschubsen in meinem Revier, weil sie gerade in Osaka sind. Und das ist halt, das finde ich halt geil. Also es gefällt mir. Ich habe jetzt aber schon gehört, okay, beim Manga zum Beispiel ist auch so schon längere Pause. Wahrscheinlich, weil die Autorin, die Mangaka und der Verlag haben sich ein bisschen zerstritten. Und da wird wahrscheinlich das irgendwann mal nie weitergehen. Also irgendwann wird gesagt werden, hier, Abbruch, kommt nichts mehr. Das ist ein bisschen schade. Genau.
Ja, gut, also ich glaube, für Leute, die das mögen, diese Art von Story, ist das auf jeden Fall was, was man sich anschauen kann. Aber ich finde halt trotzdem irgendwie, die Adaption ist nicht so toll.
Ja.
Apropos nicht so tolle Adaption, kommen wir zu einer sehr tollen Adaption.
Okay, ich wollte gerade sagen, willst du sagen, das
Ja,
Gegenteil?
da hab ich dich mal ein
Was die gute
bisschen,
Adaption ist.
habe ich dich mal ein bisschen die Aufmerksamkeit erhöht.
Ja.
Ja, wir sprechen jetzt über die dritte Staffel von ReZero.
Nice.
Ja, normalerweise machen wir die ganzen Fortsetzungen und zweiten Parts und so weiter recht am Anfang. Ich glaube, man hat heute schon gemerkt, dass wir ein bisschen das aufgesplittet haben, weil halt einfach gerade auch sowas wie ReZero so ein Highlight der Season ist. Und deswegen, ja, wir versuchen immer so die Highlights ein bisschen aufzuteilen, dass es sich lohnt, für euch beide Folgen zu schauen. Genau. So, ReZero, was hältst du denn davon, Julian? Ich muss dich eigentlich nicht fragen, aber vielleicht.
Mir gefällt die Staffel richtig, richtig gut und könnte am Schluss auch meine Lieblingsstaffel werden. Das größte Problem, was ich gemerkt habe, ist einfach, gerade an Details, aber selbst, was ist denn nochmal alles passiert? Also Staffel 2, oh Gott, was war da am Schluss nochmal? Ich habe schon auch wieder ganz vergessen, dass man auch komplett Emilias Backstory ja bekommen hat. Das habe ich jetzt gerade vorletzte Woche erst wieder realisiert. Ich habe noch so ungefähr, okay, was passiert ist mit hier Beatrix und Subaru, wie sie halt da, sage ich mal, das gelöst haben alles. Aber dass es da nochmal komplette ein oder zwei Folgen Flashbacks gab und was da überhaupt nochmal drin war, hundertprozentig weiß ich echt nicht mehr so viel. Ist ein bisschen schade einfach. Aber das Setup ist super einfach, werden wir gleich drauf eingehen. Einfach auch, dass gewählt wurde, wir machen 90 Minuten erste Episodenfolge, weil wenn ich mir überlege, die ersten 4 Episoden, wenn das so gewesen wäre, hätte schon viel vom Pacing rausgezogen. Das finde ich echt von der Adaption gut gemacht. Und es sieht halt auch echt super aus. Also, was haben wir noch mehr? Plus Opening und Ending. Also, gerade das ID ist halt einfach echt großartig. Super einfach.
Ja, also mir geht's ja ähnlich. Ich habe ehrlich gesagt bei der ersten Folge von der Staffel so ein bisschen Angst gehabt, dass man nicht mehr so gut reinkommt. Weil du sagst schon so, man weiß nicht mehr alles. Und dann hat man so eine große Einführungsepisode, wo ganz viel auch Exposition gemacht wird, wo ganz viel einfach erklärt wird, wer ist, wer was wie mit wem zu tun hat. Und ehrlich gesagt, das trägt sich nicht über eine Stunde lang, also über eine Episode, die eine Stunde lang ist. Muss es aber auch nicht, weil ich glaube, der Ansatz war hier ganz klar, wir bringen die ganze Exposition aus dem Weg und fangen dann an mit dem spannenden Teil. Und gerade das Ende von dieser einstündigen ersten Episode huckt einen dann auch wirklich wieder rein. Ja. Und das hat man extrem gut gewählt. Und ich glaube, da merkt man auch, was für was für Leute daran arbeiten. Eben Leute, denen das zum einen wichtig ist und die zum anderen halt auch wissen, was sie tun.
Ja, wir haben auch einen guten Zeitpunkt abgepasst, weil jetzt sind die ersten 8 Episoden von 16 gelaufen. Denn das ist leider ein kleiner Wermutstropfen. Es gibt jetzt eine Pause. Also es fängt erst wieder im Februar, glaube ich, an mit den letzten 8 Episoden. Mhm. Was natürlich auch, finde ich, gerade, ich gehe mal davon aus, in den nächsten 8 Episoden gibt's, obwohl es schon ein bisschen Action gab, viel mehr Action.
Ja.
Und wenn sie sich dafür Zeit nehmen wollen, finde ich vollkommen okay. Gerade weil es denn dann auch nur 10 Wochen, 8 Wochen.
Ja, man muss halt auch dazu sagen, der Jumping Off Point ist auch ganz gut gewählt, glaube ich.
Ja.
Bevor es so richtig rund geht. Ja, mal schauen. Das Problem bei so Sachen sehe ich immer, ob der Hype sich hält, aber ich glaube, das ist jetzt bei ReZero eher egal, weil. Ja,
gerade auch, weil in der nächsten ersten Folge wird der Hype sofort 100% sein. Wird gleich runtergedrückt, das Gaspedal.
Ja, vor allem, weil ReZero ist auch sowas, wenn du Staffel 1 und 2 geschaut hast, schaust du auch Staffel 3 und du bist schon invested, du hast schon so viel ReZero geschaut. Das ist eigentlich auch egal. Noch dazu kommt, dass das halt wirklich ein großes Ding ist. Ja, im Großen und Ganzen gehe ich halt einfach davon aus, dass das jetzt keinen negativen Effekt haben wird.
Ich fand zumindest gleich in der ersten Folge echt interessant, dass der Weg gewählt wurde. Wir haben einen Einjahres-Timeskip. Gerade bei ReZero, wo es ja auch so darum geht, dass Subaru, wenn er stirbt, resettet wird, wo dann immer so ein bisschen die Frage ist, okay, ist jetzt ein neuer Reset-Punkt nach einem Jahr? Wäre jetzt halt schon ein bisschen geil, wenn jetzt er sterben würde und dann 1,5 Jahre zurück, so ungefähr.
Die Frage ist halt, würde er das Training behalten?
Ja, das Training wird ja so ein bisschen zumindest vielleicht, denk mal, so Muscle Memory-Zeug, aber halt.
Genau, Muscle Memory und was man gelernt hat, aber so körperliche Veränderungen sind ja dann auch wieder zurückgesetzt.
Aber es geht dann darum, es wird in die, ich weiß gar nicht mehr, wie die Stadt genau heißt, weil ich verwechsel es ja immer, Priscilla ist die Kandidatin.
Ja.
Und wie ist die Stadt irgendwas? Pristella. Hier, Pristella.
Ja.
Genau, es geht nach Pristella oder wie ich es gerne nenne, nicht Venedig. Wo sich dann mehr weniger.
Oh, boah, das ist aber weit hergeholt.
Wo sich also, alle.
Die Stadt hat Wasser. Wow.
Wo sich alle Kandidatinnen, wo sich alle Königskandidatinnen treffen, ja, als auch, was man an so Stellen merkt, anscheinend alle der Todesbischöfe.
Sind es die letzten? Ich glaube, einer fehlt noch, oder?
Also, den wir noch jetzt nicht von den kennen Bischöfen, und der meinst noch du? Nicht
besiegt wurde, ja.
Ja, da fehlt einer.
Ich glaube, wir haben bisher nur zwei besiegt, ne? Und jetzt sind vier vor Ort.
Ja, genau. Wir hatten einmal komisch in dem einen Flashback, da kann ich mich nämlich noch dran erinnern, weil dieses komische, weißhaarige, kleine Mädchen, was vielleicht noch eine ist, Bischöfin oder so, weiß ich nicht. Genau. Aber da kommen jetzt eigentlich so fast alle namhafte Charaktere, die irgendwie mal eingeführt wurden, sind jetzt alle auf einem Haufen in dieser, finde ich, coolen Location.
Ja, die Location lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, und in Episode 1, diese 1,5 Stunden, war halt ein bisschen Slice of Life-ig, als auch so, was wir immer bezeichnet haben, die Einführung der Puzzleteile. Also, die Stadt war eine Falle, dieses komische Intercom-System, was es gibt, ist alles wie ein bisschen ein Labyrinth, plus man kann das Ganze auch fluten mit Wasser.
Ja, genau das ist es, aber gerade diese Stadt ist, glaube ich, sehr interessant, weil du sagst ja schon diese Puzzleteile und allein die Location hat halt schon so 7, 8 Puzzleteile und du weißt halt nicht, welche davon verwendet werden und wenn ja, wie. Und das ist so das, wo du immer so ein bisschen mitfieberst und überlegen kannst, in welche Richtung geht's.
Ja. Und jetzt kriegen wir auch ein bisschen mehr von den Königskandidatinnen-Seiten mit. Also einmal, wir kriegen jetzt zum Beispiel auch Feld, die wir gerade in der ersten Staffel ein bisschen hatten.
Gerade bei Feld finde ich super interessant. In der ersten Staffel ist so ein Arc komplett um sie rumgebaut. Da, also nicht komplett um sie rum, aber du weißt, was ich meine. Sie kommt in einem Arc recht prominent vor und wird dann als Kandidatin vorgestellt später. Und dann ist sie einfach nicht mehr relevant bis zur dritten Staffel. Und das ist so ein bisschen das, was ReZero ja auch ziemlich stark macht. Dieses Worldbuilding mit dem Verweis darauf, dass es noch nicht relevant ist.
Genau. Wir kriegen dann auch neue Charakter, oder was ist neue Charakter? Wir kriegen halt mehr von Priscilla mit, als auch als neuer Charakter der Vater von Reinhard, der natürlich dann auch nochmal mit Wilhelm eine Beziehung hat. Wir kriegen da auch hier, ich weiß nicht mehr, wie heißt der nochmal, Al, ne? Al als Charakter, wo, das kann man vielleicht auch sagen, eine der hier Chibi-Folgen ist story-relevant. Das hätte, glaube ich, so wie ich mal verstanden habe, in der ersten Staffel schon als Nebensatz oder halt kurz Unterhaltung drin vorkommen sollen. Also war, glaube ich, so eine Light Novel, das wurde aber übersprungen und jetzt hier irgendwie so reingemacht. Kann sein, dass es auch noch in dieser Staffel vielleicht relevant wird. Und manche, weil ich auch schon gehört habe, die es halt nicht gesehen haben, die vermuten da bei manchen Ausdrücken, die er verwendet, worum es geht. Und da dachte ich, okay, das wurde jetzt schon so mehr oder weniger klar gesagt. Als auch so ein bisschen, sage ich mal, hier von der lilahaarigen, gerade auch dann vielleicht jetzt, wir haben halt komplett andere Charakterkonstellationen. Also wir haben einmal mit Garth, der sowohl seine Familie jetzt vielleicht wieder trifft, als auch sein Chip, die halt super ist. Und genau, da haben wir jetzt halt auch nochmal davon viel mehr Charaktere bekommen, als auch so ein, zwei neue oder so, die komplett aus der Stadt neu sind, mit halt einmal der Sängerin.
Gerade Garth ist halt auch so eine Figur, wo ich noch nicht so wirklich den Zugang zu gefunden habe, aber sein Arc jetzt ist eigentlich super sympathisch. Er hat so diese kleine, wie heißt sie? Von den Drillingen.
Ja, das. Da heißt es also viele Namen, die halt also heißen doch alle gleich.
Du meintest ja dieses Ship. Ja. Und ich finde das super adorable. Weil die halt auch wirklich sich gegenseitig einmal getroffen haben und so direkt, boah, das ist die Person, mit der gehe ich jetzt Abenteuer erleben.
Ja,
ist einfach
so, ja, ich mag dich. Ja,
und
also auch.
Ich finde gerade, wie sie auch Garth überrumpelt und diese andere Seite von Garth zu sehen, jetzt macht er schon Spaß, gerade wenn du auch so die Hintergründe erfährst und boah, seine Familie und was weiß ich was. Und jetzt hat er vielleicht seine Mutter wieder gefunden, mit einem großen Zwinkern, als ob das vielleicht ist. So, ja, das ist cool, so, das macht Spaß. Und da machen jetzt halt auch Figuren, wo ich vorher nicht so den Zugang gefunden habe, auf einmal viel mehr Spaß.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch was gerade ganz stark passiert. Ich glaube auch, die Liedgöttin, die fand ich am Anfang auch so ein bisschen nervig. Sie macht schon Spaß mittlerweile.
Genau, sie wird gut damit eingesetzt. Jetzt auch in der Konstellation von allen anderen Charakteren. So.
Gerade auch immer mit Priscilla. wo sie dann auf einmal nicht mehr die Gitarre spielt wie vorher, sondern es hört sich dann an wie so eine spanische Gitarre.
Ja.
Und sie spielt dann auch so entsprechend. Das macht schon Spaß. Also einfach so einen musikalischen Charakter, der halt auch so tief in Musik drin ist, dass der Stil variiert, so dass es zu den Figuren passt und so. Ist schon gut.
Ich will kurz drei coole Sachen, die schon einfach ich in Episode 1 hatte, wo ich dachte, oh, okay, das ist halt entweder Hype oder ich find's halt richtig geil, weil das genau mein Ding ist erstmal. Subaru hat eine fucking Indiana Jones Peitsche. Holy shit. Ja, Mann. Ja,
fand
fuck
ich nicht
yes.
so gut.
Liebe es so sehr. Dann.
Ganz ehrlich, ich finde Peitschen als Waffen irgendwie kacke.
Aber das ist ja so normale Peitsche, hä? Aber er benutzt sie halt richtig wie eine Indiana Jones Peitsche.
Das finde ich aber auch kacke. Also ich bin auch.
Echt?
Okay, ich mag Indiana Jones, also aber ich finde Peitschen als Waffe super dämlich.
Ja, aber gerade für ihn funktioniert das, glaube ich, richtig gut. Und ich habe ja schon mal, glaube ich, sogar im Podcast erwähnt, also mein absoluter Lieblingsfilm, wenn es so auch um Realfilm geht, ist halt einfach der erste Indiana Jones. Liebe ich so sehr. Darum finde ich das super, aber okay.
Was ist deine Meinung zum zweiten Indiana Jones Film?
Auch gut.
Oh, okay. Und ja, zum dritten?
Also zum Beispiel viele sagen ja auch, dass sie den dritten am besten finden. Also ich finde auf jeden Fall den ersten am besten. Der ist nämlich am rundesten. Ich würde aber schon sagen 1, 3, 2 ist schon so.
Also der erste, ja, stimme ich dir zu, der ist sehr gut. Dicht gefolgt vom dritten. Und den zweiten, den mochte ich so gar nicht.
Echt? Okay. Finde ich auch noch super.
Ich finde, da hat so ein paar ulkige Momente, wo er funktioniert ironisch. Aber sonst finde ich den zweiten Indiana Jones Film halt hart abgeschlagen hinter den anderen beiden.
Ja. Aber jetzt noch
mal. Also jetzt mal ausklammern den ganzen Rest. Jetzt können wir zurück zu ReZero gehen.
Was dir wahrscheinlich aber dann hoffentlich gut gefallen hat. Alter, ich finde einfach die Beatrice und Subaru-Beziehung so geil.
Ich finde die toll, so
süß. Und wie er sie selbstverständlich immer hochnimmt und sagt, ja, Beatrix, Bea ist die Süßeste. Ja, natürlich bin ich die Süßeste. Das ist einfach so geil. Und wie sie auch immer Händchen halten, ist einfach, oh, ich finde es so super. Mega geil. Wie er sie auch einmal auf den Schoß nimmt, oh, ich liebe alles daran. Absolut großartig.
Ja, vor allem, weil Bea ist genau so ein Charakter, wo ich am Anfang gedacht habe, boah, mit dem werde ich nie warm. Und mittlerweile so, okay, mit der beste Charakter in der Serie.
Und Priscilla ist halt genau mein Charakter. Wir waren schon im Villainous-Teil. Sie ist genau das, was ich vorhin auch bei hier Ghost on History gesagt habe. Sie weiß
auch diese
halt.
Diese ganze Zeit, ja, Pöbel, hör mal zu. So.
Ja, als auch, dass sie halt einfach das selbstverständlich findet, weil ihr gehört halt die Welt. Darum ist es schon okay, dass andere was da machen, weil das gehört ja auch ihr.
Das fand ich auch so ein harter Spruch.
Ja, und dann ist sie halt auch so geil mit ihrem fucking Buster-Sword, dass sie halt so ein fettes, geiles Schwert hat, was sie halt so rausziehen kann, wo in der ersten Folge, Darmstadt hat gesagt, in der ersten Folge, wo sie schon rauszieht, bedroht, fand ich so, oh, nice. Dann wusste ich auch schon, hat man schon im Opening gesehen, dass sie wahrscheinlich kämpfen wird. Und wir hatten ja auch schon diesen geilen 360-Grad-Schwert-Monster-Schneid-Shot. Oh, mega gut. Liebe sie so sehr.
Ich finde auch die ganze Sache mit Reinhard und seiner Familie sehr interessant. So, A, dass der alte Typ sein Opa ist. B, dass so zwischendrin noch einer ist, der eine total wichtige Rolle einnimmt, aber einfach nur ein trunken Idiot ist, so, der alle Leute anpöbelt. Und auch jetzt, was wir in der letzten Folge erfahren haben, passt da irgendwie sehr gut rein. Und ich habe richtig Bock zu sehen, wie das aufgelöst wird.
Ja, weil du gerade auch Wilhelm erwähnt hattest, muss ich gerade dran denken, einfach an diese kalte Wilhelm, Szene, genau als Subaru so sagt, ich mag Leute, die im Mondlicht gut aussehen. Und er dann zurückgeht, also Wilhelm zurückgeht, solche Dinge solltest du nicht mir, sondern einer Frau flüstern. Ist halt einfach, ah, Subaru, mega gut.
Ich glaube, Wilhelm sieht auch sehr gut im Mondlicht aus.
Genau.
Das ist, glaube ich, genau sein Stil.
Ja, darum, das war schon die ersten 1,5 Stunden, das hat mir schon. Obwohl das jetzt nur Slice of Life-mäßig so ein bisschen war, hat mir schon echt super gefallen. Und dann kommen wir dann am Ende der ersten Folge in die Action rein, wo ich denke, oh ja, das ist genau das ReZero, was ich wollte. Ich habe zumindest noch gewartet, bis die zweite Folge raus war. Das heißt, ich habe gleich dann weitergeguckt, die nächste Folge. Aber ja, ey, also macht schon Bock einfach.
Ja, für mich war es ja sowieso gezwungenermaßen zu warten, so bis 4 Folgen draußen sind oder sowas.
Wollen wir noch ein bisschen drauf eingehen, was danach so kommt? Das ist ja dann eher leicht spoilerisch natürlich. Kann ich vielleicht einen
Klar,
Spoiler-Teil
gerne.
machen.
Klar.
Ja, also wir haben ja dann jetzt, ich muss mal überlegen, weil ich, wenn ich es immer nur Englisch lese, wir haben Wollust, was kommt, Völlerei,
Zorn.
danke, Zorn.
Und Gier ist er, glaube ich.
Genau, Habgier. Ich muss nur bei Wrath, muss ich immer denken, oh, was ist nochmal das Deutsche?
Zorn.
Zorn, natürlich.
Zorn.
Ja, Zorn als Charakter, coole Fähigkeit, interessante Fähigkeit. Sie ist halt auch schön unhinged, also gefällt mir auch gut.
Ja, ich mag Zorn so als Yandere ohne Gegenpart mehr. So komplett unhinged und nichts mehr zum Fokussieren von dieser Unhingedness.
Ja, und da haben wir auch ganz schnell, das ist ja dann weiter in der nächsten Episode, aber das ihr hält ehrlich, okay, ein Jahr lang ist Superhero nicht gestorben, bam, dreimal hintereinander gleich mal schön schnell sterben.
Ja.
Fand ich schon echt gute Abwechslung, gerade zu diesen 1,5 Stunden und dann gestorben, plus dann die nächsten 2 Mal nochmal schnell gestorben. Hat mir gut gefallen. Plus, das war halt schon echt, also gerade auch der Body Horror in dieser Season ist schon, glaube ich, ein bisschen vielleicht mehr als sonst auch gezeigt. Also da war ja
Na,
dann die
also das
Szene,
war
wo
in
er die.
ReZero schon immer krass.
Ja, ich glaube aber zum Beispiel sowas, dass dann er ja hier an der Kette runterfällt und dann gleich die
Ja.
Finger in die Kamera fliegen, als auch er dann so erwürgt wird. Das wirkt zumindest
Ja.
für mich ein bisschen mehr. Aber weiß ich jetzt nicht. Genau, plus da haben wir auch schon so Sachen gesehen wie hier Reinhard, der natürlich mega OP ist, dass er selbst das jetzt mal nicht lösen kann. Was schon mal ganz gut zeigt, okay, da muss wahrscheinlich ein anderes Matchup irgendwann vielleicht mal später passieren. Und ja, dann merkt man auch schon so, okay, die Bischöfe auch untereinander haben nicht so viel zu tun. Plus bei Zorn ist ja noch so ein bisschen das Betelgeuse-Ding, wo ich auch dachte, okay, wir haben ja die Backstory von Betelgeuse in zweiter Staffel gehabt. Was ist da nochmal passiert? Hat das vielleicht damit was zu tun mit einem Charakter, der davor kam? Gucke ich mir das nochmal an? Ja, nee. Ich hoffe einfach mal, das wird erklärt oder ich lese mir das in Online-Diskussionen vor, mit dass vielleicht Leute, die hoffentlich keine Source-Reader sind, irgendwas spekulieren können mit sagen hier, das war ja in zweiter Staffel, diese Person, vielleicht hat es damit was zu tun oder so. Ja, plus dann halt finde ich der, obwohl, nee, ich glaube, Völlerei ist für mich der langweiligste Charakter, aber Habgier ist irgendwie auch nicht so als Antagonist. Der geht mir eher so auf den Sack, als dass er irgendwie bedrohlich wirkt, oder?
Habgier. Ja, ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher.
Die sind ja eh alle so ein bisschen. Also gerade auch Betelgeuse ist ja auch so der Weirdo gewesen, der halt so sein Ding hatte, aber da fand ich so Bedrohung war mehr. Zorn ist auch mehr, dass sie so umschalten
Ich
kann, dass sie
glaube,
halt so.
es hat einen Grund, warum so viele Leute so viel Angst vor ihm haben. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir den auch noch rausfinden werden.
Genau, aber dann kriegen wir ja so die ersten Problemchen mit. Okay, also Emilia wird von Habgier entführt. Subaru verliert ein Bein, beziehungsweise Beatrix, weil sie dann alle heilt, ist jetzt auch erstmal weg vom Fenster. Krusch, die ja eh schon ein Gedächtnis verloren hat, wird dann auch später außer Gefecht gesetzt. Die
Ja.
ganze Stadt wird einmal überflutet. Subaru hat zwar sein Bein, das ist jetzt aber dann, er wird so ein bisschen zum Drachen so leicht. Und genau, das heißt, da kommt auf jeden Fall gut was dazu. Und ich muss sagen, also Wollust als Bischof gefällt mir richtig gut. Also erstmal ein Aoyuki-Charakter ist halt einfach schon mega, wie sie unhinged ist. Und da habe ich auch gesagt, hier, die Body-Horror-Animation von Wollust, das ist mit dem Gesichtsverschmelzen, den Verletzungen und Heilungen und so weiter, mega geil. Also das ist ja mal mega krass gewesen. Fand ich super. Also hat mir richtig gut gefallen. Plus, wie dann ihre Fähigkeit auch gesetzt wurde, das Outfit von dem Emilia-Klon war erstmal mega, als auch das natürlich dann Emilia oder Emilia verrückt zu sehen, plus dann Rie Takahashi, die noch mal so ähnlich wie halt die Figur vorher voice-acten muss, so in verrückt, auch mega geil. Da freue ich mich jetzt schon auf weitere Dinge, die vielleicht so in die Richtung gehen später. Gerade auch, weil wir erfahren haben, dass ja vielleicht irgendwie die Oma, beziehungsweise die Frau von Wilhelm, jetzt dann wiederbelebt wurde, da kommt vielleicht, dass sie sich auch mal drin verwandelt oder so. Das könnte ganz nice werden.
Ja, gerade die, aber auch dieser andere, der Achtarmige,
Ja.
wird, glaube ich, animationstechnisch noch sehr interessant.
Und dann haben wir natürlich noch das Ganze mit der Familie von Garf, plus dass er natürlich Revenge für sein Girl holen muss. Also das gefällt mir alles richtig gut. Otto ist jetzt auch in der letzten Folge super gewesen.
Otto ist irgendwie immer voll krass.
Ja, also selbst die letzten zwei Episoden, die ja auch mehr einfach reden waren, hatte für mich auch super geklappt, weil jetzt wieder alles so zusammenkommt und natürlich dann Vorbereitung auf jetzt die Kämpfe. Also, ich finde das super. Ey, der Emilia-Schwertkampf will ich nochmal kurz erwähnen. So geil, wie sie diese süßen Kampfgeräusche machte. He, he, ha. Fand ich mega geil. Und ich wusste auch nicht, dass halt Stern Emilia so geil kämpfen kann. Finde ich auch super, dass sie nicht nur einfach Damsel in Distress ist, sondern ja, halt auch.
Das wussten wir ja vorher eigentlich auch
schon. Ja, genau. Aber finde ich halt weiterhin einfach mega geil.
Ja, ist es auch. Das ist sehr gut.
Also, mir gefällt es richtig gut alles. Und so ziemlich auch eines der größten Sachen fand ich jetzt so ein bisschen. Wir hatten ja diese große Charakterentwicklung in Staffel 2, daran kann ich mich nämlich noch erinnern, was alles mit Echidna und Subaru war, dass es ja so ein bisschen darum geht, dass er sich selbst schätzen soll, dass er Wert in sich sehen soll und dass er nicht einfach sich immer töten soll, so ein bisschen, dass halt Sterben für ihn natürlich auch Spuren hinterlässt. Und wir hatten dann jetzt ein Jahr Pause plus dann so 2-3 Mal, wo er dann schnell gestorben ist. Aber jetzt haben wir auch wieder echt viele Episoden, wo man sich dachte, okay, ach, jetzt wird er wahrscheinlich sterben, irgendwie Reset haben. Okay, jetzt, wenn er jetzt sterben würde, Reset wäre jetzt ein bisschen ungeil. Ja. Und das finde ich schon auch echt cool einfach, wie das so, weil das ist ja so das Typische, wo man denkt, okay, wenn man so eine Fähigkeit hat, einfach sich schnell umbringen und dann jetzt wieder neu anfangen und so weiter, fand ich halt echt toll, wie das halt so aufgearbeitet wurde in Staffel 2 und wie es jetzt einfach Auswirkungen hat für so ein Genre mit so einem Trope, den man halt eigentlich schon oft gesehen hat.
Mhm.
Darum, ReZero, mega. Und die zweite Hälfte mit der Action, die Kämpfe gegen alle, wird, glaube ich, ganz geil. Da freue ich mich echt drauf. Mann, oh Mann, oh Mann.
Ja, es ist nicht umsonst einer der meistgeschauten und meist anticipateden Anime, die wir so haben. Und es macht ja auch Sinn.
Richtig. Ist nicht auch umsonst so gut bis jetzt bewertet. Kann man da echt nichts dran aussetzen. Gerade auch das ReZero-typische, das jetzt mal Openings Ending weglassen plus nochmal 4 Minuten länger machen, ist halt auch einfach super. Also da freut es mich auch, dass das Komitee, gerade der TV-Sender, das dann, das wahrscheinlich auch im Komitee sitzt, sagt, so hier, machen wir gerne für die Serie. Mhm. Gut, kommen jetzt zu etwas, wo ich mir sehr sicher war, dass du es nicht anfangen würdest. Tying the Knot with an Amagami Sister. Das ist ein Harem-Anime. Harem-Raum, komm.
Ja gut, und damit können wir direkt zum nächsten.
Alles gut. Ich kann sagen, ist, finde ich, echt ein solider Harem. Ist halt auch eine Teenage-Raum-Com. Die ersten 5 Minuten repräsentieren das schon echt gut, also es ist einfach wirklich ehrlich, worum es grob geht. Wir haben unseren Hauptcharakter, er ist 17 Jahre alt, er will Arzt werden, weil kriegen wir später mit im Flashback, seine Mutter ist an einer Krankheit gestorben. Und darum möchte er jetzt auf eine Schule, die in der Nähe ist, die sehr gut für dann die Uni oder so vorbereitet. Darum ist er dann in diesem Amagami-Schrein, weil das sind 3 Schwestern, die Mikos sind. Und dass er aber bei denen wohnen darf, hat dann irgendwie der Großvater von den 3 ausgemacht, dass er mit einer von ihnen verlobt werden soll.
Hä, hey, Moment, aber Temporo lief doch schon vor 2-3 Seasons,
lustig, oder? Lustig, dass du erwähnst. Richtig. Der Autor, der Mangaka von Amagami Sisters, war auch ein Assistant von Quintuplets, also hat dann auch damals bei Quintuplets mitgeholfen und so weiter. Weshalb ich auch sage, die ersten 5 Minuten sind echt ehrlich, also es gibt eine Szene auf jeden Fall in den ersten 5 Minuten, als alle 3 Mädels in Unterwäsche sich umziehen. Und er sagt auch so vorher extra, okay, wenn jetzt da Leute sind, er weiß, dass sie sich umziehen, ich darf das jetzt nicht aufmachen. Aber man kann sich ja denken, irgendwie passiert es trotzdem, dass die dann aufmachen und so weiter. Gut. Aber das zieht sich so ein bisschen fort bei den heutigen Harem-Anime, was ich, glaube ich, auch schon gesagt habe, einmal bei Cafe Goddesses in den letzten Seasons, als auch selbst bei Quintuplets natürlich dann. Der Hauptcharakter ist kein Lappen, er ist oft recht ernst, nimmt Sachen recht ernst, versucht dann auch irgendwie, wenn irgendwelche Lucky Perf-Momente sind oder er halt als Teenager irgendwas Sachen sind, funktioniert meistens ganz gut, finde ich so, wie er charakterisiert wird. Zum Beispiel, die ganzen Schwestern sind nicht so gut in Hausarbeiten, er übernimmt dann auch Hausarbeit für die und er hängt dann zum Beispiel die Wäsche auf, also auch Unterwäsche, was sie dann so, während sie drüber reden, so merken, dann sich vielleicht bei ihm beschweren wollten, als er so BH gerade aufnimmt. Was er aber macht, ist, er sieht so einen BH, tut ihn ganz normal aufhängen, ohne irgendwelche Reaktionen, wie man sich so denken kann, eine Reaktion, oh nein, ich habe einen BH. Und als sie dann kommen und ihn so ein bisschen stellen wollen, bevor sie was sagen können, meckert er sie so ein bisschen an, sodass er das passende Höschen nicht finden kann zum BH. Und sowas halt. Genau, die drei Mädels, es gibt halt dann einmal die jüngste, das ist Asahi, sie ist 14 Jahre alt und ihr Ding ist halt so ein bisschen, dass sie sportlich ist, läuft halt immer oft Marathon, als auch ihrem Alter entsprechend macht sie halt ein bisschen so schmutzige Witze, als so, sie hat so Gaki-Energy, also wie würde es auf Deutsch übersetzen, so Gör-Energie.
Also ich glaube, du willst es nicht wörtlich übersetzen.
Ja, dann die 17-Jährige ist die mittlere, das ist Yuna, das ist so eigentlich, was man so als typische Tsundere bezeichnen kann, die ihn nicht haben will. Und sie will eigentlich, oder sie will so den Schrein übernehmen, beziehungsweise für sie ist der Schrein sehr wichtig. Und die Älteste, das ist Ye, sie ist 20, sie ist Kunststudentin und so ein bisschen Airhead, Schrägstrich Freigeist, was ja ganz gut ist für Kunst, die halt zum Beispiel, ihr Raum ist halt, finde ich so super, ihr Raum ist halt so richtig chaotisch, komplett unaufgeräumt, nachdem auch irgendwie mal unser Hauptcharakter Urui das mal aufräumt, ist natürlich irgendwann später wieder auch alles unaufgeräumt. Ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel an welcher Ghibli-Film war das, wo die Kunststudenten da waren, so an den Raum kannst du dich ungefähr orientieren.
Das war From Poppy Hill, ne?
Genau, richtig.
Aber es, war das eine Kunststudentin?
Ja, ich glaube Künstlerin, aber du kannst dir es ja, so ungefähr Künstlerin, vorstellen.
Genau. Ja, okay.
Ja. Und darum, also als sein Charakter, der geht weiterhin so als guter Harem-Protagonist durch, finde ich. Also ist echt super, er hat halt sein Ziel. Ich finde auch lustigerweise ganz gut, wie das Element, weil es gibt hier Nasenbluten, aber nicht einfach das Strom-Nasenbluten, dass auf einmal alles so rausströmt oder halt schnell als Gags, sondern das wird so ein bisschen als Element genutzt. Ich habe ja gesagt, er wirkt halt recht erwachsen und Hausarbeit, alles ist okay. Es gibt halt natürlich, weil es ein Harem-Manga für schon eine Zielgruppe gemacht, so ein bisschen, dass er vielleicht mal was vorstellt oder halt mal irgendwie jemand auf ihn drauffällt, gab es jetzt auch einmal oder so. Dass es meistens ist, so ein bisschen, es wird halt so ein Schnitt gemacht, also dass er halt das so wie eine normale Person, okay, tut mir leid, dass ich gerade, dass es passiert ist und so weiter, und dann nur im nächsten Schnitt sieht man, dass es gerade seine Nase gelaufen ist und nicht irgendwie so groß gemacht, also Fokus drauf oder sowas, was ich so als Element, dass man mal so ein bisschen, dass er auch einfach Teenager ist mit 17 Jahren noch, fand ich eigentlich sogar echt ganz gut. Also ist mir so ein bisschen aufgefallen. Es gibt so ein übernatürliches Element, weil alle drei haben ihre Mutter verloren, die ihnen diese roten Fäden, was sie dann verschieden tragen, also der Red String of Fate so ein bisschen, und Urui, unser Hauptcharakter, träumt ein bisschen von der Zukunft. Zum Beispiel am Anfang irgendwie, dass er sich fragt, okay, heirate ich gerade alle drei Schwestern? Oder was hat das zu bedeuten, dass alle drei Schwestern gerade bei so einer Hochzeit sind? Aber, was ich ganz gut finde, er hat es jetzt schon realisiert, weil es gibt jetzt in den letzten Folgen so ein paar Träume, Visionen, die dann auch innerhalb der Folge so ein bisschen wahr werden. Und das merkt er auch und nutzt es dann zum Beispiel. Also in der letzten Folge hat er dann seinen Träumen gesehen, dass irgendwie die Kunststudentin, ich habe ja gesagt, Airhead, Freigeist, manchmal haut die einfach ab, also die ist dann nicht da und dann hat die sich irgendwo hingesetzt und das hat er halt einen Traum gesehen, wo sie sich hingesetzt hat, und dann merkt er auch, okay, es gibt halt dieses übernatürliche Element, und obwohl er am Anfang zum Beispiel, da ist so in der ersten Folge der Konflikt zwischen, okay, ich glaube nicht an Gott, ich bin halt wissenschaftlicher Mensch, aber er merkt jetzt, okay, es gibt halt dieses Element und das kann ich auch vielleicht ein bisschen nutzen oder so. Finde ich ganz nett auf jeden Fall. Von den Girls muss ich bis jetzt sagen, gefällt mir Ye am besten. Fand ich auch ganz interessant, ihr Charakter in der letzten Folge, weil sie halt so eine Analyseparalyse gehabt, also sie sich 30 Minuten nicht entscheiden konnte, was sie trinken sollte. Und da war echt cool charakterisiert, hat man noch nicht so viel erfahren, aber dass anscheinend ein Charakter in der Vergangenheit ihr gesagt hatte, dass ihr Schicksal schon feststeht. Und sie natürlich jetzt dann so ein bisschen, okay, wenn das Schicksal feststeht, wie soll ich dann lernen, mich zu entscheiden so ein bisschen? Bringt Entscheidung was? Und dass da so ein bisschen ihr Problem ist. Yuna als Tsundere ist halt einfach 0815, kannst du dir vorstellen. Das einzig Gute an ihr, finde ich, diesen typischen, okay, wenn man halt gewalttätigt wird gegen jemanden, so als Tsundere, finden wir ja meistens nicht so gut, ist nicht so lustig, wurde durch was echt Gutes ersetzt da. Und zwar, sie hat halt so einen Salzgag, dass sie halt ihm dann einfach manchmal Salz entgegenwirft. Und das finde ich halt echt lustig. Also für mich
ja,
funktioniert
das
richtig gut.
Ja, das ist doch aber auch so, so nicht, ja, doch schon religiös, so um das Böse zu vertreiben.
Ja, genau, richtig. Und halt einfach so Salz werfen. Die Bewegung ist auch so lustig. Ich finde es gut. Also das gefällt mir. Und dann gab's so eine komische Szene mit einem Antagonisten, der so halt hart übertrieben böse war mit, okay, ihm gehört halt so der Stadtteil so vieles als auch der Schrein. Und dann sagt er so, ja, eure Mutter ist ja durch die Doppelbelastung von euch zusammengebrochen, ihr nichtsnutzigen Gören, bla bla bla. Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Das hat mir nicht so gut gefallen. Ja. Aber so bis jetzt, also echt solide Haare, eine der besseren. Freut mich auf jeden Fall, dass es die letzten Jahre bessere gibt. Gerade auch Hauptcharakter, männliche, ist halt schon, wenn es halt nur so 0 auf 15 Lappen ist, halt echt nix. Da finde ich dann Uryu echt viel, viel besser. Und für mich bis jetzt, yeah, ist der Kandidat, den ich wählen würde. Aber ja, ich habe irgendwie Angst, dass einfach, weil die Mittlere ist halt genauso alt wie er, dass es halt deswegen wird und Tsundere halt.
Ja, aber gerade so diese 0815 Protagonisten, wie gesagt, in Maid Summer haben wir ja genau das Problem.
Ja.
Und das ist halt total schade. Gut, dann Negative Positive Angler habe ich nicht angeschaut, war ich aber am Überlegen, ob ich mir das anschauen soll. Soll ich mir das anschauen?
Ja, da bin ich noch unsicher. Also ich guck's weiter, aber ich weiß nicht. Grob, um was es geht.
Das war ich mir ehrlich gesagt schon.
Ja. Grob, was es geht, unser Hauptcharakter hat am Anfang Kryptoschulden, also hat irgendwie mit Kryptocoins getradet, deswegen Schulden gehabt, sich dann.
Er wurde zweimal gescammt von einem 13-Jährigen.
Bei irgendjemand, also bei irgendeiner Organisation, ich glaube, das sollte jetzt nicht um eine Yakuza sein, könnte aber vielleicht irgendwie verzwickt sein, hat er sich dann noch Geld geliehen, um es wieder zu verzocken. Dadurch wird er dann auch am Anfang der ersten Folge, hat er so einen Schlips bekommen, dass er rausgeschmissen wird oder so. Plus, wenn du auch sein ganzes Zeug da siehst, also er ist auch in einer komplett verdreckten Wohnung, wohnt er dann. Und er ist, weil er Student ist, irgendwie seit Tagen, Wochen vielleicht auch nicht mehr im Studium gewesen. Aber obendrauf kriegt er noch gesagt, dass er, ich glaube, Krebs hat. Da bin ich mir auch nicht sicher. Ich habe online gelesen, ich habe so verstanden, dass er halt Terminal Illness, also dass er daran sterben wird. Aber so, wie ich verstanden habe, was die online sagen, dass es behandelbar ist, aber er sich möglichst schnell dazu entscheiden müsste. Das ist ja nochmal was anderes. Hm. Aber bis jetzt hat er sich noch gar nicht dafür entschieden, hat auch nicht mit anderen Leuten drüber geredet. Gut. Er ist auf jeden Fall richtig depressiv, hat keinen Bock mehr aufs Leben und will sich auch
komisch
am Anfang umbringen.
Bei der Vita.
Ja, also er versucht sich umzubringen, sich zu ärgern, klappt aber nicht. Dann läuft er halt raus und trifft halt so Leute, die gerade fischen. Und beziehungsweise als er gerade wegrennt vor den Schuldeneintreibern, fällt er aufs Boot von den Leuten, die gerade rausfahren, um zu fischen. Und wird dann halt von
Fischen
denen
oder Angeln?
Angeln, ja.
Okay. Ach,
ist ein Unterschied.
Ja, Fischen ist mit Netzen, Angeln ist mit Angeln.
Ja, ist so. Was ist, wenn man mit der Angel und dann am Schluss in den letzten paar Metern dann den Kescher rausholt, um den dann
Angeln.
Mit dem Nass
das Netz ist Angeln.
Holen? Aber das ist auch Netz.
Das ist trotzdem Angeln.
Okay, Lukas, wenn du meinst. Genau. Und dann trifft er halt diese Truppe von Leuten, die anscheinend alle, weil der eine Typ hat ein Kombini und da ist so eine Hälfte des Kombinis ist für Fisch, für Angelzeug und wird da so ein bisschen aufgenommen darunter. Und dann ist halt so dieses typische, okay, jemand, der jetzt kein Lebenssinn mehr sieht, vielleicht findet er was so ein bisschen im Angeln. Bis jetzt fand ich ganz gut, dass er noch nicht einfach geheilt wurde, sondern er selbst auch so ein bisschen in seine negativen Aspekte so wieder zurückgleitet. Zum Beispiel, er arbeitet dann auch im Kombini, aber er hat dann so, als er so seine erste Angelausrüstung holen soll, wird er so ein bisschen teils überredet, aber teils merkt auch selbst, okay, ich will eigentlich gerade das Geilste kaufen. Das heißt, dass er dann von fast allem sein Geld jetzt auch wieder statt die Schulden zu bezahlen, dass er jetzt einfach die geilste Angel kauft und so weiter. Dass er auch zum Beispiel da mal seinen Studentenleuten begegnet und dann halt Magenschmerzen bekommt und den ausweicht. Genau. Weshalb ich sag, weiß ich nicht. ist halt, so dumm es klingt, der Angelanteil.
Genau, das ist nämlich meine Befürchtung. Weil ich finde Angeln als Thema auch mega langweilig.
Ja.
Und genau deswegen habe ich nicht angefangen.
Ich hab's, die ersten Episoden fand ich noch ganz gut. Also habe ich es noch ganz gut ausgehalten. Ich habe mich auch so ein bisschen dran zurückerinnert, so an die Fishing-Minigames in Videospielen, gerade wenn es so heißt, okay, du musst jetzt in die gegengesetzte Richtung ziehen, um sie zu erschöpfen. Plus, ey, die Musik ist auf jeden Fall mega chillig, also die passt perfekt dafür. Könnte man auch so eine Animal Crossing mit reinnehmen. Aber dann habe ich jetzt so die letzten Male so gemerkt, gerade wenn dann auch so das Typische, was ja auch bei Cute Girls Doing Cute Things, wenn es da um Hobby geht und so weiter, wo dann um die Erklärung geht. So hier, du machst diesen Köder dran, das ist dieser Köder, jetzt schlagen wir das raus. Und dann, okay, jetzt in der letzten Folge hat mich jetzt auch nicht um so interessiert, den einen Vater, dass der mit seinem Kind dann nicht so gut klarkommt und die jetzt vielleicht übers Fischen wieder zusammenkommen. Da bin ich so ein bisschen, weiß ich nicht. Die Charaktere finde ich eigentlich super. Die sind auch so ein bisschen weird, wenn du auch zum Beispiel anschaust von den Character Designs. Da sind ja so zwei mit Eis und diesen Fujijiro, die ja so cartoonig sind. Mhm. Wo auch so ein Gag ist, dass irgendwie diese Eis ist so ein Cosplayerin, Model. Die hat dann manchmal auch so ein realistischeres Model, nicht nur ihr cartooniges. Und so langsam unser Hauptcharakter erweicht so ein bisschen. Aber ey, das Fischen ist halt schon manchmal echt ein bisschen öde. Also das, was du vorhin erwähnt hattest, da kommt manchmal schon das Handy raus.
Ja. Ja, aber genau das ist halt mein Problem. Und deswegen habe ich auch nicht angefangen. Weil ja. Angeln, ich kenne ein paar Leute, die angeln. Ich glaube, auch immer, wenn die davon erzählen, das hört sich mega gut an. Aber im Endeffekt ist es halt dann doch so, dass du irgendwie mehrere Stunden da sitzt, dich kaum bewegst, auf deine Angel achtest und dich halt mit deinen Angelkollegen unterhältst.
Ja.
Ich kann mir Spannenderes vorstellen, um ganz ehrlich zu sein.
Ich finde es halt interessant, wie das für die Charakterisierung verwendet wurde, als auch wie der Charakter sich weiterentwickelt oder auch seine negativen Aspekte aufgezeigt werden. Ich hätte halt nur was Interessanteres als Angeln dafür genutzt bekommen.
Nee, ich glaube gerade, und da gehe ich jetzt ein bisschen gegen das, was ich gerade gesagt habe, ich glaube gerade für so ein jemand, der so depressiv ist, ist Angeln ziemlich cool. Weil du kommst mit anderen Leuten ins Gespräch, du hast viel Zeit, dich mit dir selbst und mit anderen auseinanderzusetzen. Und es ist eigentlich immer jemand da, der dich so ein bisschen davon auffängt, in die dunkelsten Ecken deiner Psyche zu gehen. Aber du kannst trotzdem irgendwie verarbeiten, was gerade bei dir passiert. Ich glaube, das ist schon cool. Aber das gibt mir halt leider nichts. Ich bin Angeln voll langweilig.
Ja.
Und ich weiß, viele Leute werden da jetzt sagen, boah, nee, ist gar nicht langweilig. Du musst auf so viel achten und das und das und das und das. Und das mit den anderen Anglern zu sprechen, ist ja auch super. Und da kann man voll die Freundschaften schließen und so. Ja, ich glaube euch das alles. Es ist nur leider nichts für mich.
Also für mich ist halt nur in Videospielen höchstens was. Da finde ich es eigentlich immer ganz chillig. Also gerade auch so Animal Crossing mal angeln, fand ich immer ganz nice. Und dann im Angel-Minigames sind irgendwie auch ein bisschen, kriegst du das Erfolgserlebnis halt viel konzentrierter.
Ja, gibt schon ein paar gute Angel-Minispiele.
Ja, aber also ich würde es jetzt erstmal nicht empfehlen. Ich guck noch, weil gerade der eine Charakter hat noch eine gute Backstory, als auch wie unser Hauptcharakter das Ganze aufgelöst wird, ob das zufriedenstellend ist. Aber dann am Schluss, wenn alle 12 Folgen raus sind, die nochmal zu sagen, hier, es war gut, guck's dir nochmal an, glaube ich nicht, dass da sowas kommen wird.
Okay, dann machen wir weiter mit Demon Lord 2099. Und das kann man sich so vorstellen wie ein Reverse Isekai. Haben wir ja jetzt auch schon häufiger gesehen, dass der Demon Lord am Ende von der Story irgendwo anders geisekait wird. Und das in der Cyberpunk-Welt. Es stimmt nicht ganz, dass es Isekai ist, weil theoretisch ist es dieselbe Welt, nur 500 Jahre später. Nur, du kennst mein Argument, wenn sich die Welt in der Zwischenzeit so verändert hat, dass sie ja nicht mehr wiederzuerkennen ist, dann ist es schon irgendwie ein Isekai.
Nee, das ist deswegen auch ein Isekai, weil es wurden noch die Welten verschmolzen. Also theoretisch wurde ja die Welt oder die andere Welt mit Japan, das war ja so das Ding.
Ja, okay, aber das ist auch eher so ein bisschen
fluff. Das heißt, für unseren Hauptcharakter ist vielleicht zu halb Isekai, also die theoretisch, die irgendwie aus Japan rein die Fantasy-Welt verschmolzen wurden, für die ist es ein Isekai.
Gut. Also im Großen und Ganzen Isekai adjacent, Isekai ich, Isekai. Könnt ihr euch selbst entscheiden. Ja, im Prinzip, der Demon Lord kommt zurück, 500 Jahre nach seinem, nach seiner Niederlage, wie du schon beschrieben hast, das ist so ein bisschen mit Japan verschmolzen, das ist alles cyberpunkig.
Ja, speziell würde ich nochmal Shadowrun reinwerfen.
Ja,
gibt's da ja,
kann man schon machen. Gerade weil auch einige Fantasy-Aspekte wie Orks und so weiter auftauchen, ist schon sehr, sehr Shadowrun-esque. Ja, sowas hast du weniger in der zum Beispiel Cyberpunk 2077 Welt, was ja auch aus Cyberpunk, dem Tabletop-RPG, entstanden ist. Entsprechend, ja, also gehen wir vielleicht ein bisschen zu tief rein, um dabei zu bleiben. Es gibt immer noch Magie, es gibt aber Magie-Chips, die Magie machen, aber besser. Und der Demon Lord bekommt keinen Magie-Chip und muss sich auf seine Magie verlassen, was für ihn am Anfang auch nicht so gut läuft. Das finde ich auch recht interessant, weil seine Magie funktioniert auf Noragami-Logik. Je mehr Leute an ihn glauben, je stärker wird seine Magie.
Richtig.
Das heißt, er wird Streamer und
ich dachte
holt
auch
sich so
schon
seine
wieder.
Audience.
Cute Girls in Content Creation Things, weil Welthol ist ja Best Girl auf jeden Fall.
Ja.
Er passt auch echt perfekt, also man muss sagen, das wird halt echt krass von Welthol einfach getragen. Er ist halt richtig sympathisch.
Vor allem, er ist halt so ein bisschen, er bringt halt alles zusammen. Er ist halt lustig, einfach durch diesen Konflikt zwischen seiner gewohnten Welt und der neuen Welt. Er ist halt irgendwo auch so idealistisch, so heldenhaft mit seinen Zielen, und er wollte die Welt ja nur erobern, damit alle vereint sind und so. Das ist natürlich so der Ansatz von jedem Antagonisten ist, den man irgendwie doch noch ein bisschen als positiv charakterisieren will, sei dahingestellt. Aber er ist auch ein gutes Vehikel für die Action von der Serie, weil er halt einfach mit seiner Art Magie gegen diese Art Cyberpunk-Magie schon sehenswert kämpft, sagen wir es mal so.
Ja.
Ich meine, du siehst selten, dass jemand irgendwie ein Schwert zieht, um irgendeinen Roboter zu töten. Gut, in Cyberpunk-Welten vielleicht schon eher, aber du weißt, was ich meine.
Genau. Er ist halt in gewisser Weise, das finde ich halt dadurch so cool, weil er wird ja so als der König, der ja einfach, er sagt ja auch, er möchte halt die Welt beherrschen, aber um halt seinen Unsterblichen eine gute Welt zu bieten, ist er aber jetzt auch in gewisser Weise halt auch demütig. Das heißt, er hat halt dieses Überhebliche, was er ja dann nutzt, um Streamer zu sein, dass er halt diesen Charakter spielt, der er halt ist. Aber er merkt dann auch, okay, ich habe gerade keine Kraft, ich werde auch einfach arbeiten gehen. Ich kann das ja nicht alles auf nur meinen Untertanen sitzen lassen.
Ja, und da kommt ja auch so wieder die Comedy dazu, dass er sich einfach auf den Stadtplatz stellt und ruft:
Großartige
hey,
Szene.
Hat jemand Arbeit für mich?
Ist halt echt so, oh, finde ich einfach so super. Er weiß halt, was er will, und das macht er auch.
Ja. Ja, und genau das, dass seine Methoden halt antik sind, ist halt auch gut.
Ja.
Ich finde auch danach, wenn er zum Arbeitsamt geht, sein Lebenslauf vorlegt und die Leute sagen, also sie haben, können sie diese 500 Jahre Lücke in ihrem Lebenslauf erklären?
Ich fand natürlich auch noch super, ersten Folge sofort zu What the fuck, was macht auf einmal ein Hololive-VTuber mit Tova hier? Wieso hat die ein Cameo? Was dann aber am Schluss auch noch Sinn ergeben hat, mit dass er ja auch Streamer wird, fand ich einfach super.
Vor allem, weil seine Lore ist ja auch, erinnert schon sehr an dieses VTubing-Konzept.
Ja, als auch, was in der ersten Folge war, wo ich halt dachte, dass es halt das Opening ist, aber es ist ja ein anderes Opening, wo es dieser kurzen Insert-Song gab, was ich jetzt mal vielleicht ein bisschen als Blade Runner 2049 Referenz gesehen habe, wo man so ein bisschen Hologramm, PC-Bildschirm, großer Bildschirm gesehen hatte, wo die Sängerin-Illustration so ein bisschen in die Welt eingebaut war, was halt so ein bisschen vielleicht auch, wenn du jetzt an Ghost in the Shell, an einen Film denkst, wo mal kurz ein bisschen mit Musik Stimmung gemacht wurde von der Welt, fand ich auch ganz cool in der ersten Folge, und so ist halt bis jetzt auch alles, finde ich, vom Plotmäßig ganz gut gewesen. Es wirkt zumindest so, dass ja jetzt auch der Villain, wo ich vielleicht gedacht hätte, dass der mega Endvillain ist, dass der nur so ein Zwischenboss ist oder so,
Das finde ich auch cool. Ganz ehrlich, ich mag ihn als Villain auch nicht. Ich finde, das ja. ist. Er ist eher so der Mustache-Twirling-Cackling-Villain und ja. das finde ich in der Regel eher uninteressant, sagen wir es so.
Dieses, ich sag jetzt einfach mal Link-Ganondorf-Beziehungsding, auch wenn jetzt der Held nicht reinkarniert wurde, sondern einfach nur lange lebt, fand ich auch super, mit halt auch diesem geilen Menschen-Händeschlag zwischen Held und Dämonenkönig.
Vor allem auch wirklich bei der Serie fällt jetzt halt natürlich krass auf, dass wir mehr als 3 Episoden geschaut haben und schon halb durch sind, aber wirklich diese Kombination aus Held und Dämonenkönig ist super gut, weil die verstehen sich ja auch mehr oder weniger. Die wollten beide ja auch mehr oder weniger dasselbe. Nur dieses typische, hätten wir uns früher getroffen, hätten wir Freunde werden können, so. Nur jetzt treffen sie sich später und fangen an, einander zu verstehen. Werden sie natürlich immer noch so ihre Streitpunkte haben. Aber gerade in der letzten Folge hat man ja auch sehr gesehen, wie viel Respekt der Held auch gegenüber dem Dämonenkönig hat. Und Veltor ja natürlich andersrum sowieso, weil das ist letztendlich der Held, der es geschafft hat, ihn zu töten.
Ja. So. Und da hatten wir ja auch coole Action wieder mit, okay, er ist eigentlich nur dieser typische Fantasy-Schwertkämpfer mit ein bisschen Magie, der aber trotzdem einfach die Roboter-Dame zerlegt. Mhm. Und natürlich müssen wir darauf eingehen, auf Machina. Sie ist nämlich einfach verdammt süß. Oh, ich liebe ihr Design so sehr und sie ist halt einfach so scheiße cute. Plus,
das stimmt.
Mein absoluter Lieblingsmoment in der ganzen Serie ist am Ende der ersten Episode, als sie Veltol in ihr Zimmer nimmt. Er natürlich erstmal so, ah, okay, ist die Abstellkammer und so weiter. Und sie halt einfach richtig voller Scham, so richtig niedergeschlagen. Sagst du, nein, das ist mein Apartment und man dann zum ersten Mal, weil Veltor hat mir ja vorher so ein bisschen als diesen krassen, überheblichen Charakter kennengelernt, der Dämonenkönig, dass er halt so zu ihr hingeht und sagt halt, du hast dich echt gut geschlagen, das musst du halt alles, was du alles durchmachen musstest und sie anfängt zu weinen. Fand ich die erste richtig starke, tolle Szene, die auch einfach Veltor richtig gut charakterisiert hat.
Fand ich finde Machina auch gut, aber sie ist ein bisschen zu unterwürfig, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und ich meine, das stört ja sogar Veltor. Müssen wir nicht groß drüber reden. Aber dass sie halt auch teilweise einfach so trocken ist, dass Marcus, der Bösewicht, bei ihr anklopft, sie macht die Tür auf, sieht, es ist der und blastet ihn erstmal weg.
Natürlich, ja, mega.
Das ist halt auch, das ist auch super. Also,
oder halt
dieser trockene Humor funktioniert halt einfach.
Genauso wie auch den kleinen Gag fand ich auch super, als dann darum ging, dass sie sich kennengelernt haben in einem Forum für Otome-Dojins über Dämonenkönige.
Ja.
Schon ein guter Gag gewesen, ja. Und keine Ahnung, das zweite Mädel, Hackerin, ist zwar auch ganz nice, Character-Design gefällt mir, aber ja, ist halt auch da.
Ja, sie ist halt so ein bisschen Klischee, leider.
Genau, aber so als kleine Action-Serie ist es auf jeden Fall, macht Spaß, ist unterhaltend.
Ignorieren wir mal komplett, dass andere Figuren auch komplett Klischee sind, sowas wie der Held ist auch, naja. Und wie gesagt, der Villain ist ja auch eher Klischee. Deswegen ignorieren wir das an der Stelle und gehen weiter, oder?
Ja.
Und ich muss sagen, heute hast du es echt mit deinen Altersunterschieden.
Also,
möchtest du den Titel bitte mal vorlesen, Julian?
Ja, Tsumasho, denn die westlichen. Warte kurz. Lukas, warte kurz, Tsumasho. Die westlichen Vertriebe haben sie mich sehr schlau gemacht. Sie haben es nur Tsumasho genannt und nicht, wie der ganze Titel im Englischen dann heißen würde, wenn man es komplett übersetzen würde. Denn eigentlich
dann
heißt das Ganze.
Ich lese doch mal den übersetzten englischen Titel vor.
If my wife became elementary school student, also wenn meine Frau eine Grundschülerin werden würde. Also da muss ich schon sagen, da wussten die Westler, okay, das können wir nicht so bringen. Lass es mal nur zum Marsch nennen. Ja.
Okay, also, was hast du heute mit deinem Age Difference, Julian?
Ja, also, keine Ahnung, was da alles zusammenkommt. Das kommt so ein bisschen aus der Schule von Days with My Stepsister. Man denkt natürlich so ein bisschen, okay, vielleicht ist so eine komische Edgy-Komödie vielleicht oder einfach so eine Komödie oder so. Aber nee, ist ein Drama. Das ist auch was vorher ganz viele Leute immer online gesagt haben, wenn irgendwie ein neues Kid-Vision vorgestellt wurde. Ignoriert den Titel, es geht da und da drum und ist echt schön, bla bla bla, wie auch immer.
Ja, das Schlimme ist, ich weiß das, aber es ist einfach, es ist viel einfacher, das weiter zu propagieren, weil der Titel ist halt schon so ein bisschen was zum einen lustig ist, wenn man weiß, dass es nicht so ist. Auf der anderen Seite kannst du diesen Titel halt auch niemandem empfehlen. Du kannst nicht zu jemandem hingehen und sagen, hey, schau dir mal, wenn meine Frau ein Grundschülerin geworden ist, an.
Ja, ich muss
Ja, das ist
sagen,
schwierig.
ich habe aber sehr Gutes anscheinend von einer Live-Action-Adaption gehört. Also gerade anscheinend die Kind-Schauspielerin, die halt dann das Kind spielt, soll das richtig stark gemacht haben. Und ich glaube, sowas kann man sogar eher einfach als Live-Action empfehlen. Da kann man sich eher so ein bisschen dran vorstellen. Da hat man nicht einfach das Klischee mit Anime und okay, Elementary School Student, dass man irgendwie so einen
Ja,
Kleinkind-Charakter hat
okay.
oder sowas.
Fair.
Kann man vielleicht für die Leute da draußen, die Interesse haben, habe ich zumindest gehört, dass so das Drama ganz gut sein soll. Aber um
Gut,
was es geht.
aber genau, ich wollte gerade schon sagen, wir verheddern uns hier. Erklär doch mal, um was es geht in dem Drama und warum du es so gut findest.
Ja, also es geht um ein Drama, insgesamt so ein bisschen um Verlust und wie man damit klarkommt. Unsere Hauptcharaktere, das ist eine Familie, die Nijimas, und da speziell dann Keisuke, der Vater, und Mai, die Tochter. Keisuke ist jetzt, sage ich mal, so 40 und Mai ist jetzt irgendwie so 18 bis 21 irgendwie oder Anfang 20. Oder ich glaube sogar 28. Das heißt, er ist 50 oder so. Und vor 10 Jahren oder sowas ist die Mutter gestorben. Und beide sehen noch nicht so ganz wirklich drüber hinweg. Wird auch so ein bisschen dargestellt, dass die zum Beispiel einfach nur so Konbini-Food essen, obwohl die Mutter damals gesagt hat, dass sie mal schön zusammenkochen sollen. Als auch die Stimmung zu Hause ist alles nicht so dolle. Plus Mai, ich weiß nicht, ob die keinen Job oder nur einen Halbzeitjob oder sowas in Arbeito hat. Aber in der ersten Folge an einem Tag läuft ein kleines 10-jähriges Mädchen vorbei an Keisuke vor ihrem Haus und auf einmal ruft ihr zu und sagt, hier, ich habe gerade gemerkt, ich bin irgendwie, oder ich habe die Erinnerung von deiner Frau oder ich bin deine Frau, ich weiß nicht, ob ich reinkarniert bin oder so weiter. Ich habe jetzt auch natürlich die Erinnerung noch, wie ich halt jetzt die letzten 10 Jahre Kind war. Was machen wir denn jetzt? Er ist halt überglücklich, also die beiden sind eigentlich überglücklich. Man merkt auch, okay, auf der Arbeit merken die Leute, dass er glücklicher ist, dass er jetzt besser arbeitet. Mai findet jetzt dann einen tollen neuen Job, wie auch immer und so fort. Aber man kann sich ja schon denken, erstmal, okay, was ist so mit dem Kind passiert? Ist es jetzt wirklich, dass sie nur die alten Erinnerungen frei geworden sind? Oder doch vielleicht sowas, dass jetzt, wie man es auch in Isekai kennt, wenn irgendwie ein Körper übernommen wurde, dass es die alte Persönlichkeit, das alte Kind nicht mehr gibt. Als auch das ganze andere mit, okay, da ist noch eine andere Familie, wo halt das Kind dazugehört, eine Mutter oder so. Und genau. Und man merkt halt einfach, okay, Keisuke ist halt nicht drüber hinweggekommen. Er ist halt jetzt natürlich mega glücklich, dass sie halt da ist, aber so wirklich, dass er sich auch mal so überlegt, okay, ich habe jetzt halt, meine Frau wurde vielleicht reinkarniert in eine 10-Jährige, wie das ist auch ein bisschen einfach komisch für außen ist. Das ist auch manchmal so ein bisschen, dass er nicht so ganz drauf achtet. Genau. Und dann kommen halt so Fragen auf mit vielleicht, dass einmal was jetzt mit der, wenn jetzt die andere Familie das erfährt, wenn jetzt vielleicht, kann ich jetzt auch schon einen kleinen Spoiler geben, mal vielleicht eine andere Persönlichkeit durchkommt, sich dann nicht mehr so ganz erinnern kann, wer jetzt die ganzen Leute waren. Ja, und so das Ganze merkt man schon, dachte man schon. Also ich habe mir gedacht, okay, am Anfang wird wahrscheinlich irgendwann, ich könnte mir vorstellen, dass halt die Mutterpersönlichkeit nicht mehr da ist und dass dann jetzt ein zweiter Verlust gibt, aber er diesmal richtig vorbereitet wird, dass er den auch verarbeitet. Weil das jetzt schon so ein bisschen, ich würde es auch mal vergleichen, zum Beispiel ist was ganz anderes, aber Black Mirror gab es diese eine Folge, wo nachdem eine Person gestorben ist, eine KI die Person nachgebaut hat. Und oder halt so jetzt dann sich verhalten hat nach allem, was online verfügbar war oder von ihm gab. Und ob das jetzt so gut ist, dann an dieser Persönlichkeit festzuhalten oder einfach zu sagen, okay, du bist jetzt vielleicht eine neue Person, du bist jetzt ein Kind, ich komme jetzt auch so drüber hinweg. Ja, und da gab es auf jeden Fall schon echt ein paar starke Sachen, speziell auch, das erfahren wir dann auch recht schnell, dass von jetzt ihr, Marika, beziehungsweise Takae war ihr alter Name, aber Marika ist jetzt so sie als Kind, wie sie heißt, wohnt bei einer alleinziehenden Mutter und sie ist am Anfang der Season keine gute Mutter. Also sie ist auch ein bisschen gewalttätig, schreit sie an, versucht halt irgendwie einen anderen Typen zu finden, wo sich dann herausstellt, dass er seine Familie betrogen hat mit ihr so ein bisschen. Und genau, aber das finde ich halt echt richtig gut aufgearbeitet, weil sie halt so als Rabenmutter gezeigt wird, aber es dann auch so, sie so ein bisschen, weil sie alleinerziehende Mutter in Japan vielleicht ein bisschen schwieriger hatte, aber auch zum Beispiel ihre Mutter, so ein bisschen Generationstrauma war gewalttätig, dass sie auch so merkt, so ey, ich habe mir doch geschworen, niemals wie sie zu werden und so Sachen halt, ist nicht keine Entschuldigung dafür, aber ich finde halt so richtig gut vermenschlicht worden, eine Mutter, die halt echt nicht gut war. Und ja, jetzt geht's halt dann so langsam zum Ende hin mit, okay, möglicherweise einen zweiten Verlust von der Mutter, in Anführungsstrichen, als auch, okay, ist es jetzt wirklich das Kind der anderen Mutter? Und das ist schon gut hart, aber finde ich auch gut. Also, gerade für Kiske, Mai hat es schon ein bisschen besser alles gemacht, aber da habe ich von Anfang an, das war schon, wie er halt mit dem Kind auch interagiert hatte, schon alles so ein bisschen so, okay, ah, das ist nicht gut, das ist nicht gesund. Ja, und das finde ich echt, also fand ich gut, animationmäßig, visualsmäßig ist eher so mehr, halt so 4 bis 5 von 10, aber für die zumindest emotionalsten Momente war das immer schon ganz gut, ja.
Okay, ja.
Wirst du dir aber nicht angucken.
Hört sich also mehr nach einem Drama an, als dann tatsächlich nach irgendwas Schlüpfrigem.
Ja, also da war eigentlich gar nichts.
Okay. Dann eine Sache, auf die du dich bestimmt sehr gefreut hast. Ich so nebenbei auch. Mekaude.
Ja.
Möchtest du kurz erklären, um was es geht? Und wo das Projekt herkommt?
Riesige Mekka-Arme. Ja, genau, denn lustigerweise, weil wir gerade gesagt haben, 10 Jahre, oder gerade, weil ich am Anfang der Folge gesagt habe, 10 Jahre Seasonal-Anime, es kommt, glaube ich, auch so ungefähr hin, dass Mekaude, die OVA, der Kickstarter, vor, glaube ich, 10 Jahren oder sowas gestartet ist. Also er müsste so 2013, 14, glaube ich, gewesen sein. Denn da haben sich so ein paar Animator gedacht, die, weiß ich nicht, ob es in einem Animationsstudio waren, wollten diese Idee umsetzen als so eine OVA-Folge und sind dann, weil das war ja noch damals richtig in, zu Kickstarter gegangen, um sich das finanzieren zu lassen, was sie auch gemacht haben. Also die OVA habe ich auch vor, keine Ahnung, Jahren irgendwann mal gesehen. Und danach wurde auch ein richtiges Studio daraus gegründet. Plus es gab jetzt auch vorher eine Manga-Adaption, die abgeschlossen war und die jetzt in Mekaude Mechanical Arms, der TV-Anime-Serie, umgesetzt wird, so wie ich verstanden habe. Und man merkt schon so ein bisschen der Web-Animation-Einfluss. Es wirkt schon sehr, was, glaube ich, viele einfach immer sagen, Trigger-esque einfach. Und das kann ja nur Gutes bedeuten, oder Lukas?
Och ja, naja, also die haben auch so ein paar Probleme mit importiert, sagen wir es mal so.
Ja, es hat halt echt ein bisschen auch was von so einem cartoonigen YouTube-Animationsvideo. Mhm. Also halt natürlich schon ein bisschen mehr, also ein bisschen professioneller, ein bisschen glatter alles, aber schon so, ich sag mal, die Problemchen. Aber das Character-Design finde ich halt echt super. 3D-Choreo finde ich gut. Und auch, also 3D-Umgebungen, die manchmal genutzt werden, hat mir gut gefallen. Ich wollte oder habe überlegt, ob ich es nicht gucke, weil ich halt das Mekaude, diese mechanischen Arme mega dumm finde. Also finde ich echt vom Konzept her nicht so cool.
Boah, ja, ich bin da eigentlich voll bei dir. Ich finde auch, wo seiner platziert ist, ist halt schon mega dumm. Ich finde ein paar Platzierungen von diesen Mekaudes schon sehr gut. Ja.
Ja, und da ist natürlich auch der Trigger-Vergleich, weil vielleicht, wenn man jetzt an Killer Kill denkt, mit dann der Uniform, die auch redet, die so ein bisschen Charakter sind hier natürlich ja, die Mecker aber auch Charaktere. Ja, auch wenn es natürlich in anderen Dingen natürlich öfters auch mal so gibt. Genau, aber gerade dieses einfache Shading-Bewegung, die auch mal so, finde ich, so das Trigger-eske, weil ich ja gesagt habe, die öfters mal so Limited Animation wirklich wörtlich nehmen mit Limited Animation, dass da so ein bisschen auch gaggig genutzt wird und sowas, ist hier auch. Und für mich ist es auf jeden Fall, wenn du so auf viele andere Serien auch dieses Season guckst, gerade wenn es auch um Animation geht, auf jeden Fall besser. In der besseren Hälfte. Ja. Und so, ja, storymäßig ist er einfach unser Hauptcharakter, findet halt diesen einen krassen Mekka-Ude mit Alma, den ich super finde als Charakter. Und den will irgendwie eine große Organisation haben und irgendwie ein Dimensionsloch zu öffnen. Und dann gibt es so eine Rivalenorganisation, die es halt aufhalten will. Ende.
Ja, im Prinzip die Handlung ist halt schon sehr einfach gehalten.
Ja, aber so finde ich halt, also ich finde Alma, ich weiß nicht, findest du Alma gut? Ich finde Alma gut. Mir gefällt Alma. Gerade
Ich
so am
finde.
Anfang, als er noch so ein bisschen naiv ist, fand ich ihn super.
Genau, das fand ich auch gut. Ich fand so seine Depri-Phase war
Ja.
ein bisschen. Come on. Aber dann, jetzt geht's ja auch wieder klar.
Und so Gags funktionieren für mich irgendwie schon. Also wenn dann irgendwie Aki einfach jeden Morgen durchs Fenster springt und dann gerade
Ja.
als es dann darum ging um ihren Character-Arc, dass sie jetzt nicht mehr durchs Fenster springt, das so genutzt wurde, fand ich super. Als auch, also wirklich, glaube, meine Lieblingsszene ist einfach so, Hikaru, du kommst mit, okay, klar. Ob du willst oder nicht, mit Notfall oder Gewalt. Hä? Was? Oder auch, wir sind doch
Komm
Freunde.
noch
Hä?
mit. Ja.
Finde ich, klappt schon ganz gut.
Also du hast ja schon gesagt, funktioniert einfach wirklich vieles an dem Anime einfach gut. Die Animation ist auch in der Regel gut, wenn es an die Action-Sequenzen geht. Manchmal nicht. Manchmal wird man da so dem Vorbild nicht gerecht. Aber es ist eher selten. Und ich muss halt auch sagen, was sie halt auch importiert haben, ist das Storytelling. Und gefühlt hat man den Anime halt schon mal gesehen, wenn man ein oder mehrere Trigger-Anime gesehen hat.
Richtig, also Alma wird auch als Trigger-Arm bezeichnet.
Ja, wobei ich halt finde, das als Hommage ist ja voll okay. Weil Trigger bedeutet ja auch was und Triggerarm in dem Sinne bedeutet ja auch in der Handlung was. Im
Richtig.
Sinne von, er ist
Es
halt auch
triggert
einfach der
für
Trigger
das.
für diesen, für dieses, was jetzt gerade passiert. Ich will nicht spoilern, aber ja, du weißt, was ich meine.
Und so habe ich auch einfach Bock auf Trigger im Moment. Also ich habe jetzt auch dir zuletzt gesagt, dass ich ein bisschen Killer Kill, wieder ein paar Clips und so weiter. Ich habe so Bock, den
Ja.
nochmal, glaube ich, zu rewatchen. So geile
Ja,
Anime.
ich glaube, wir werden demnächst ja auch noch mal über Gridman sprechen, über Gridman Universe. Da ist ja dann auch wieder Trigger am Start. Aber ja, also im Großen und Ganzen ist es so ein bisschen Trigger-Light, im Guten wie im
Genau.
Schlechten. Plus, das Light ist halt wirklich ein kleines Problem in manchen Action-Szenen.
Ja.
Ich will es nicht überdramatisieren, aber es fällt schon manchmal auf.
Ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Werke von dem Studio. Können sich ja nur verbessern, würde ich sagen. Also wenn das jetzt so das Erstlingswerk ist, da können uns hoffentlich gute Sachen erwarten. Da freue ich mich dann drauf.
Kommen wir zum letzten Anime für heute. Und wie die heutige Folge uns ja schon demonstriert hat, eine Sache, die nur du gesehen hast.
365 Tage bis zur Heirat, beziehungsweise ich glaube auch im Deutschen ist 365 Days Until Marriage.
Wedding, oder?
Ist Wedding? Okay, Wedding. Ich glaube, ich habe mir dann
Days
auch
to the
sowas
Wedding
falsch
steht
aufgeschrieben.
bei mir auf dem,
Dann
naja.
ist Wedding, Lukas, wenn du das sagst.
Ist ja auch nicht so wichtig.
Ja. Wieso hast du denn nicht angeschaut? Es geht auch um Romance, Lukas. Ist doch genau dein Ding. Gut. Denn es ist auch Erwachsene-Romance. Es geht nämlich um unsere zwei Hauptcharaktere, die beide in so einer Urlaubsagentur arbeiten. Das ist einmal
Ja.
Honshoji-san Rika und Ohara-san Takuya. Aber es wird dann kurz gesagt, hier, wir machen eine neue Zweigstelle auf, die im Anime als auch in der Live-Action-Serie ist es Alaska. Im Original war es Sibirien, weshalb ich auch geklaut aus dem Internet von einem Reddit-Thread unten drunter, als ich den Anime beschreiben sollte für Leute. Heirat oder Gulag, du entscheidest, weil das Original war in Sibirien. Und das sagt eigentlich
Ja.
schon alles drüber aus, denn die Zweigstelle ist Sibirien, Schrägstrich, jetzt halt Alaska. Und die haben keinen Bock da drauf. Und es wird dann extra auch gesagt, es werden die Singles bevorzugt. Das heißt, wer Single ist, wird eher dahin versetzt. Weshalb die beiden sich dann mehr oder weniger, oder die beiden beschließen, beziehungsweise Honshoji-san macht, glaube ich, den Vorschlag, hier wollen wir sich einfach mal verloben und sagen, dass wir heiraten würden und nach einem Jahr, wenn jemand anders ausgewählt wurde, hingeschickt wurde, heiraten wir nicht oder trennen uns, wie auch immer. Gut, Klassiker, Fake Marriage hat man auch öfters mal gehört und da gesehen.
Ja, und dann werden die Gefühle real und
Genau.
Man verliebt sich ineinander und dann heiratet man doch in einem Jahr.
Ja. Ich war gespannt, weil das ist vom The World God Only Knows Mangaka, wovon ich viel halte. Das war eine Harem-Serie, wo es ganz viele Harem-Mitglieder gab. Also er musste immer so eine erobern. Und da habe ich auch immer noch vor, dem Manga zu lesen, weil die ersten zwei Staffeln habe ich Anime gesehen. Aber es wurde dann in der dritten Staffel schon weit vorgegriffen, also sehr viele Mädels ausgelassen, damit man eher wieder in den Plot reinkommt oder mehr von dem Plot weiterbringt. Und da habe ich schon Bock drauf. Fand ich gut für so ein Harem alles charakterisiert. Und so finde ich zum Beispiel auch die beiden Charaktere echt interessant. Wenn jetzt man, oder wenn man jetzt eine Adult Romance, also Erwachsenenromanze, erwartet, geht leider ein bisschen schon noch in Richtung Highschooler, was du denkst, okay, die hatten beide noch nie eine Beziehung, weil die sind halt beide introvertiert as fuck. Also Ohara-kun finde ich auch echt super, das Voice Acting von seinem CEO, weil der ist echt auch, der spricht leise. Also der spricht so ein bisschen so fast, also sehr zurückhaltend, fast manchmal flüsternd, was ihn halt richtig gut charakterisiert. Und Honjoshi-san redet wenig. Wenn sie mal reden muss, ist sie auch so ein bisschen, weiß sie nicht genau, wie sie reden soll, was sie sagen soll. Und Lukas, also Honjoshi-san, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen neurodivergent gecodet ist oder so, will ich jetzt nichts unterstellen. Also sie hat halt so eine geile Hyperfixierung. Sie ist erstmal ein Karten-Otaku, also Landkarten-Otaku.
Eine falsche Art von Karten.
Ja, also ist auch so ein bisschen traurig vielleicht, weil, also es gab mal dann so ein Flashback, ich so, oh nein, es tut mir jetzt auch so leid, weil anscheinend ihre Mutter ist oft verreist, sie hat nur keinen Vater gehabt, nur alleinziehende Mutter, und dann hat sie alleine zu Hause mit einer Karte und Figuren gespielt, wie sie mit ihrer Mama irgendwo verreist ist oder so. Und dann so, ah, oh, guck mal, Mama, wir gucken gerade Fuji an, während sie alleine mit der Karte so rumsitzt. Aber auch, eines ihrer Hobbys ist einfach Steine sammeln. Und ich denke einfach so, oh, ich will dich einfach nur knuddeln, Mensch. Plus, sie muss halt immer alles checklistenmäßig machen, zum Beispiel auch, als irgendjemand zu Uhara Kun so nach Hause kommt, okay, Checkliste, Operation Liebesnest, um halt schön schriftlichen Plan, wir müssen jetzt hier das alles machen, um dieses, um die Wohnung vorzubereiten. Also sie ist halt mega toll. Und kleiner Spoiler, es ist jetzt auch schon recht früh, Episode 7 oder sowas, dass jetzt die Beziehung, was die jetzt zueinander sind, weil Honshushi-san ihn mehr oder weniger so ein bisschen, also das, was du sagst, dass sie jetzt merken, okay, vielleicht doch Gefühle miteinander, dass sie ihn stellt und fragt, okay, was sind wir jetzt eigentlich zueinander? Und da gab es dann jetzt auch schon, darum finde ich halt, es echt richtig gut gemacht. Sie sagt halt so, was sind wir miteinander? Dann ist irgendwie so ein bisschen, wie du halt, wenn du gerade ein ernstes Gespräch hast, ist halt so kurz Pause, dass irgendwie Ohara-kun so kurz überlegt und auch mal so vielleicht, glaube ich, so irgendwie so Ams oder sowas macht und so weiter. Und dann fragt er sie einfach, ob sie seine offizielle Freundin sein will. Und ich dachte so, okay, super. Die
Süß.
haben es halt beide so gemerkt. Es kam auch aus dem Nichts. Sie waren ein bisschen betrunken. Und dann, darum ich sage, halt, die sind halt richtig hart introvertiert. Sie wusste halt nicht, was sie sagen soll. Und die sitzen halt 10 Minuten dann still einfach da. Richtig awkward, unangenehm. Ja, und sonst geht's halt echt viel einfach um Beziehungskonzepte und Heirat, was halt Heirat bedeutet. Wir haben zum Beispiel dann so einen Charakter, der ist halt so der Vorzeigetyp in der Firma, der halt eine schöne Familie hat mit einem Sohn, und da hat irgendwie die Frau immer so einen Bento gegeben. Nur auf einmal, er kommt nicht auf die Arbeit, sein Sohn sucht ihn dann, dann erfährt er, okay, anscheinend wollte sie sich halt trennen. Und eigentlich ist es auch gut gelaufen. Also ist jetzt nicht irgendwie so, also was man jetzt so an wenigen Informationen hat, dass irgendwie ihr zu Hause schlecht war, sie geschlagen hätte oder sowas. Nee, einfach anscheinend vielleicht auseinandergelebt. Er konnte selbst nicht realisieren, weshalb. Dann jetzt in der neuesten Folge, einer seiner Kollegen will halt heiraten. Da kriegen wir auch so ein bisschen mit anscheinend, weil halt seine Eltern keine gute Heirat hatten. Es war halt keine gute Familie und darum hat er so ein bisschen die Traumvorstellung. Und da findet er über so eine Otaku-Kumpel-App eine Frau, die dann auch nicht so wie auf dem Bild, wo sie sich so ein bisschen versteckt hatte, sieht dann auch gut aus. Und dass er ihr dann irgendwie nach einer Woche oder sowas schon, ich hab's so verstanden, einen Heiratsantrag macht, aber Online haben vielleicht Leute gesagt, dass eher so, ich will mit dir zusammen sein, mit Plan zu heiraten, ist ja nochmal ein bisschen was anderes, auch gerade im vielleicht höheren Alter, Anführungsstrichen höheren Alter, 28 bis 30. Und da kommt es dann so, okay, sie hat halt schon ein Kind. Und wie das dann so funktioniert, er war dann, was er auch bereut, so erstmal ein bisschen kurz geschockt, obwohl er auch gesagt hat, er will halt eine Familie mit Kindern haben. Und dann, wie das da so ein bisschen funktioniert. Genau, plus es gab so eine Folge, wo eine Prinzessin von Lichtburg, was glaube ich so Liechtenstein-Luxemburg gemischt hatte, wo dann irgendwie Ohara-Kun sie durch Japan geführt hatte so ein bisschen und es einfach geile fucking Wii-Programm gemacht hat. Und ich musste sagen, ich musste kurz lachen, aber dann so, oh fuck, wenn mir das angeboten worden wäre, hätte ich schon echt auch hart Bock drauf. Und zwar einen hohen Ort besuchen, den viele Weeps besuchen wollen, aber nicht können. Das Dach einer japanischen Schule. Und muss ich auch sagen, wenn ich in Japan wäre und wenn mir das angeboten würde, da ich das legal könnte, hätte ich schon auch Bock drauf. Und wie, sie aber auch noch im Schuluniform Cosplay.
Moment. Dass du es legal könntest, wie würdest du es illegal können?
Nee, also wenn dann einfach so, ey, willst du auf eine Schule drauf und dann wäre ich von irgendeinem Lehrer oder sowas mitgenommen und so, irgendwie fühlt sich gerade weird an und das jetzt nicht irgendwie so innerhalb von, keine Ahnung, einer Führung oder sowas. Fände ich halt komisch, wenn ich irgendwie so, weiß ich nicht, selbst wenn ich auch geschlossen wäre zu einem Zeitpunkt und gerade keine Schüler irgendwie so rumlaufen, fände ich es irgendwie weird. Also keine Ahnung, wenn jetzt dir dein Kumpel, der zufällig irgendwie Lehrer in Japan in der Schule wäre, die anbietet, hier am Wochenende ist da keiner und dann kann ich dich mal auf das Schuldach bringen, fände ich komisch, würde ich, glaube ich, ablehnen.
Echt?
Ja, fände ich
weird. Ist schon okay, glaube ich.
Weiß ich nicht. Ja, aber das Relevante, also sie hat dann irgendwie auch einen Sailor Moon, ich glaube, es wird sogar Sailor Witch in der Serie genannt, Outfit an, aber darum auch Heirat, weil da geht's darum, sie hat halt eine lesbische Liebe und sie heiratet aber für das Land einen Mann, weil es halt dann auch so traditionell ist und weil sie halt Prinzessin, Königsfamilie ist oder sowas, kam irgendwie auch so aus dem Nichts, aber das ist auch wieder so ein Ehemodell, weil sie hat halt gesagt, sie findet es halt so schön, was für eine wundervolle Ehe er halt hat, die halt fake ist, die, dass er ihr aber nicht verraten hat. Genau. Und zum Beispiel auch sowas wie, auf einmal erfährt es halt die Familie, dass er heiratet und, anstatt das halt irgendwie zu faken bei denen allen möglichen, fahren die halt zusammen in die Heimat und sagen halt einfach, nee, das ist halt einfach die Situation, wir wollen nicht nach Sibirien, beziehungsweise Alaska und wir heiraten halt nicht. Ist okay. Fand ich so, kein Klischee, ist halt das, was man vielleicht, wenn man das in der Wirklichkeit so machen würde, hier, wir tun mal so, als ob wir heiraten würden für halt diesen Vorteil. Fand ich super. Und Lukas, Georgie, best guy. Bester Mann.
Wenn du das sagst.
Ja. Ja, ich hoffe, dann kommt noch die zweite Hälfte, weil, so wie ich verstanden habe, braucht man wahrscheinlich 24 Episoden, um es abzuschließen. Mhm. Ich finde es auf jeden Fall super. Also mir gefällt es ganz gut. Und so auch, ich habe ja gesagt, ein bisschen was von High School Romance hat es so leicht, weil die jetzt nicht so ganz wissen, wie halt Romance funktioniert. Aber sowas wie, wenn gefragt wird, was sind wir eigentlich? Ja, eigentlich habe ich gemerkt, dass ich dich doch toll finde. Willst du nicht doch meine Freundin sein? Ist halt auch wieder so ein erwachsenes Ding. Und gerade auch das andere mit den Heirat, weil ich ja gesagt habe, mit Frau und Kind, Erwachsene, die sich vielleicht so trennen, finde ich auch erwachsene Themen, einfach wie das behandelt wird. Darum gefällt mir es gut.
Okay, und damit wären wir dann auch schon durch für heute.
Ja.
Ja, hoher Redeanteil von dir. Ich habe nicht so viel geschaut und ich muss sagen, ich bin ganz glücklich, dass ich viele von den Sachen nicht angeschaut habe, weil es hört sich tatsächlich genau nach dem an, was ich gedacht habe. Schade.
Wenn auch was dabei gewesen wäre, wo ich gesehen hätte, ey, Lukas, das hast du nicht geschaut, nee, guck es doch mal an, hätte ich dich ja noch mal dazu gedrängt oder so. Also von den Sachen hätte ich vielleicht sogar noch hier Days to the Wedding noch mal irgendwie im Kopf gehabt, okay, das könntest du vielleicht mal testen. Aber der Rest.
Ja, also, das ist auch das, was sich ehrlich gesagt am ansprechendsten angehört hat von dem, was wir heute hatten.
Ja.
Vielleicht schaue ich mal rein. Vielleicht ersetze ich ja Miss Maid oder Maid Summer damit. Aber wahrscheinlich nicht. Nee.
Ja, irgendwie Beastars kommt ja jetzt auch noch irgendwann. Ich weiß nicht, ob das alles auf einmal gedroppt wird oder irgendwie auch wieder wöchentlich. Keine Ahnung.
Ja, wir haben aber auch noch ein paar andere Sachen, die wir aufholen müssen. Darüber informieren wir euch dann in den nächsten paar Wochen. beziehungsweise ihr werdet es sehen, wenn die Folgen kommen. Und bis dahin würde ich mich schon mal verabschieden.
Genau.
Ich bin der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf MyAnimeList und auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.
Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft werde ich gleich vorlesen, denn ich werde Julian. Mich findet man unter Lukul, LUKEOHL, unter MyAnimeList und Twitter. Die Liste ist nämlich kleiner geworden, das habe ich ja letzte Woche schon angekündigt. Gridman Universe und Girls Band Cry ist dazugekommen, die jetzt auch beide schon verfügbar sind und wir, glaube ich, beide auch empfehlen können. Darum nochmal kurz Shoutout dazu. Aber jetzt zur jetzigen Liste. Nonon Biori Nonstop, Bakano, Aria The Animation, Monogatari Ausabake und Kizu, Off und Monster Season, Natsumoku Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One-Outs, Karano Kyokai Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Shinsekai Yori, Shoujo Gakigi, Review Starlight Movie und Today's Menu for the Email Family.